Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 297. Heute mit Felix.
Hey.
Und Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hi. Ja, heute nur ein Felix.
deswegen konnte ich mich jetzt nicht zurückhalten.
War das ein bisschen einfacher. Trotzdem schön, dass ihr da seid. Den einen haben wir in Urlaub geschickt und
Er hat sich selber in Urlaub geschickt,
ja. Achso, ja gut.
Naja. Oder wurde er beurlaubt?
Nee, der wurde beurlaubt, genau.
Urlaubsantrag ist durchgegangen.
Aber nur unter Murren und Zetern, würde ich sagen.
Definitiv.
Ja. Gut, wie geht's euch? Alles klar?
Bestens.
Alles
bestens.
Super? Bestens. Muss ja sein. Was so lustig war letztes Mal, ich habe mir noch ein Glas Wein mitgenommen, aber nur eins hier heute.
Okay, nur eins dieses
Mal. Ja, nur eins dieses
Mal. Nur ein Glas. Okay. Ja, wir sprechen nicht über die Füllung.
Genau. Letztes Mal war ja wesentlich mehr und das habe ich auch den Tag danach noch gemerkt. Aber Ich hoffe, euch ging's gut danach. Auf jeden Fall wurde die Sendung hochgelobt und so kommen wir schon zur ersten Kategorie. Blast from the Past.
Hochgelobt.
Ja.
Es gibt bestimmt irgendwelche Naysayer mal, die sagen so, was ist das für ein Scheiß? Ihr habt ja gar nicht über diesen anderen Quatsch geredet oder so.
Es haben sich Leute total gefreut, dass wir so kurz über das 9-Euro-Ticket geredet haben zum Beispiel.
Stimmt, das haben wir nur kurz angerissen.
Da habe ich gesagt, ja, wir können ja auch mal, weiß ich nicht, über
10-Euro-Ticket reden, wenn es denn kommt.
Ja, ich habe ja festgestellt, mein 9-Euro-Ticket ist eigentlich ein
Nee, erzähl weiter.
Mein 9-Euro-Ticket ist eigentlich ein 12-Euro-Ticket, weil
du noch die S-Bahn,
die S-Bahn Berlin hat irgendwie eine sowieso Gebühr, Verwaltungsgebühr, und die schlägt sie oben drauf. Also mein
Fuck you Gebühr oder
mein
was?
9-Euro-Ticket ist eigentlich ein knapp 12-Euro-Ticket.
Das heißt, du hättest du es dann bei der Deutschen Bahn gekauft, dann wären es nur 9 Euro gewesen, oder?
Geht ja nicht. Also es ist ja ich habe so ein
Abo.
Abo-Ticket und hab einiges wieder gekriegt an Geld, was ja auch schon mal nett ist. Und habe dann aber irgendwo gelesen, sie geben nicht alles zurück, sondern diese knapp 2 Euro Verwaltungsgebühr, die behalten sie. Super Sache. Ja. Sehr nett von euch.
Hätte es kündigen sollen vorher. Und dann für die 3 Monate immer aus dem Automaten ziehen und dann wieder quasi starten.
Ja, aber es ist leider ein Jahresticket.
das verloren.
Ja, genau. Genau, das noch mein Beitrag zum 9-Euro-Ticket. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, wir können auch über, weiß ich nicht, Elektroautos oder sonst was reden, wenn ihr das hier unbedingt haben müsst oder so.
Aber da kann ich das, weiß nicht, ich fand 9-Euro-Ticket ist schon sowas, was jetzt alle auch irgendwie was angeht.
Genau.
Deswegen war es schon was.
Ja, ja. Ich bin da am Wochenende Dampflok gefahren, wenn das noch irgendwie hilft, wenn wir hier noch
Bahn. Die Lucy oder was? Nee, weiß ich.
Nee, irgendwas hier in Berlin. Die Lok hat garantiert einen Namen, habe ich mir gar nicht gemerkt.
Dann würden mich die Elektroautos mehr interessieren.
Also ich kann alles. Ich kann Dampflok, ich kann auch Elektroautos. Das ist alles kein Problem.
Gibt es auch eine Dresin-Strecke, die du dann
quasi mit dem
9-Euro-Ticket?
Nee, mit Dresine bin ich aber tatsächlich auch gefahren. Letztes Jahr schon. Kann ich auch empfehlen. Ist auch ganz lustig. Mit Kindern und so.
Das ist da bei euch irgendwo in
Das gibt's Hier gibt es einige, ja. Kannst du einige fahren. Ja.
Viele stillgelegte Bahnstrecken, wo man jetzt nur Dresine fahren kann.
Genau. Und das ist echt anstrengend, ist arschanstrengend. Das sieht gar nicht so aus, ja, aber das
Doch,
im Lucky Luke sieht das immer so easy aus.
Ja, das ist nicht easy. Also es gibt eine, wo du wirklich, wo du treten musst, da sitzt du einfach so drauf wie so, wie ein Tretboot.
Wie so ein Paddel, genau, so ein Tretboot.
Ja, wie so ein Tretboot, da trittst du dann halt und hinten sitzen Leute drauf. Das ist schon nicht ohne. Aber die Dinger kannst du wenigstens noch, ich meine, wenn der Gegenverkehr, manchmal hast du Gegenverkehr, ist gar nicht so, auf einer eingleisigen Strecke ist halt irgendwie doof, ne, da muss man die Dinger dann vom Gleis heben tatsächlich.
Echt?
Ja.
Das komplette Ding oder was?
Ja.
Und was, wenn du allein bist, dann bist du gearscht oder was? Ja, dann brauchst du Hilfe von der anderen
Genau,
Seite.
Genau, geht nicht, dann müssen dir die anderen helfen, ja. Oder Okay. Der stärkere gewinnt, keine Ahnung, kannst ja dann, können ja mal beide gegeneinander antreten, gucken, wer wen wegschiebt oder so. Und sonst hast du die mit hier Pendel oder so, wo dann mal zwei stehen und hoch und runter machen.
Das sind die, die im Lucky Luke ja auch immer kommen.
Mhm, genau. Und dann machst du einfach nur Yakety Sex drunter, doppelte Geschwindigkeit und schon ist schnell.
Gut, verlassen wir das Bahnthema, oder? Wir haben noch vom Blast von Pass, muss ich mich noch rechtfertigen. Ihr wurde mir vorgeworfen, ich war total gegen USB-C und jetzt bin ich voll dafür. Und da muss ich kurz.
Echt? Warst du irgendwann mal gegen USB-C?
Nein, ich war gegen USB-C only am Mac, das stimmt. Weil ich gesagt habe, wenn, dann wäre ja schön, wenn man wenigstens noch einen USB-A-Port hätte oder von mir aus auch noch den alten, was hatten sie vorher, dieses Lightning war es.
Klinke.
Dieses Mini-Display-Port, was auch Thunderbolt. Also Thunderbolt 2 oder so, dass man den wenigstens noch eine Weile gelassen hätte, damit man die alten Zubehörteile noch verwenden kann. Deswegen war ich dagegen, USB-C only zu machen. Ich bin aber natürlich voll dafür, nur USB-C an einem Handy zu machen. Das ist für mich kein Widerspruch. Weil ich meine, an einem Handy habe ich normalerweise nur ein Stecki und nicht 5. Und wenn Apple jetzt tatsächlich schon irgendwie überall USB-C macht, außer am iPhone, also an allen anderen Geräten machen sie es ja, an ihren Smartphones machen sie es nicht, aber am Mac und am iPad, das ist halt dann schon ein Unterschied. Wollte ich mich jetzt nur nochmal rechtfertigen.
Okay, alles klar.
Und dann, die Census-Leute melden sich vorher an. Wenn du an dem Termin verhindert bist, kann man einen neuen Termin machen, sagt anonym in unserem Blog hier. Und ich kann das bestätigen, weil ich habe auch so einen Brief gekriegt. Übrigens, wir kommen die Woche mal vorbei. Seien Sie doch bitte zwischen und so da. Ich sage, tagsüber da sein. Sind wir alle im Homeoffice oder was?
Also, stimmt, jetzt, nee, das gibt's gar nicht.
Jetzt mal ehrlich, die können doch nicht einfach tagsüber kommen. Wo kommen wir denn da hin?
Aber das ist bei Tesla, oder was? Dass du jetzt einmal zum Office muss.
Nee, aber ich muss tatsächlich jetzt ab und zu mal wieder ins Büro fahren, ja. Jedenfalls könnte man wahrscheinlich auch anrufen und einen neuen Termin machen. Und da steht auch drin, wer kommt. Ich kann ja dann mal gucken, ja, und sind sie auch der, den sie da, aber
ja,
ich meine.
Du musst dir alles erklären lassen, bevor der dich fragt, kriegst du den aus, ja? Genau. Und wer sind sie eigentlich? Was mit ihrer Familie? Wer wohnt bei ihnen überhaupt?
Genau. Und ich meine, das hilft dir ja trotzdem nicht. Da kann ja jeder, kann ja diesen Zettel in den Briefkasten schicken. Also ich kann ja jetzt genau diesen Brief nehmen, da einfach Ingo Ebel reinschicken. Tragen, der kommt bei Ihnen vorbei am so und so vielten um so und so viel Uhr und fragt Sie lustige Fragen. Ich meine, dieser Briefkopf und dieses Ding kann ja jeder fälschen. Also ja, die melden sich vorher an, das ist schön, aber und es steht auch drin, wie der heißt, der kommt. Also es ist ein Mann in dem Fall. Das bringt mir aber nichts für den Fall, dass jetzt schon dieses erste Schreiben gefälscht war.
Ja, aber vielleicht kannst du bei der Bundeszensusagentur oder sowas anfragen. Ich weiß nicht genau,
ja, die
sind ausgelagert.
Immer überlastet, habe ich gehört. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe gehört, also bei dem Teil, den jetzt als allererstes ausgefüllt werden musste, dass so, wenn du Grund und Boden oder ein Haus oder sowas hast, da haben wohl einige versucht anzurufen und ist nie einer rangegangen.
Auch okay.
Da steht doch irgendwie auch drin, rufen Sie nicht an, sondern füllen Sie es bitte online aus und gut ist.
Ja, genau. Wenn du jetzt 80 bist oder 85 und kein Internet hast, ist halt schwierig.
Dann kommen nach 2 Wochen automatisch die Papierunterlagen, stand bei mir im Brief drin.
Echt?
Du musst da auch nicht anrufen. Auch,
ja. Bitte nicht anrufen.
Also genau genommen nicht bei mir im Brief. Also ich habe keine Unterlagen bekommen. Ich kenne nur Leute, die Unterlagen bekommen haben.
Wie, du hast auch ein Haus.
Ja, richtig, aber noch nicht lang genug. Das scheinen die noch nicht geblickt zu haben.
Ah. Das kann schon immer alles sein, ja.
Ah, okay. Aha, da hat der Vorbesitzer noch das gekriegt. Ja, gut. Ja, so aktuelle Daten ist auch ein bisschen übertrieben. Sollten ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also, ich meine, wenn sie jetzt demnächst
das
die Daten...
Das liegt nahe, dass sie die Kirchenbücher genommen haben.
Genau. Ja, ja. Also, die beiden, wir müssen ja auch noch abgeben, dass wir wie für die Steuer, wenn du Grund und Boden hast, musst du ja noch diesen Einheitsbeitrag da noch neu berechnen. Und ich meine, da sind die Daten zumindest hier aus der Gegend irgendwie von 1934. Ne? Im Westen sind sie ein bisschen aktueller, von 1960 oder sowas. Ja, das wird ja jetzt alles neu gemacht. Das wird alles besser.
Ja. Ja, es könnte alles besser werden.
Es wäre so schön, aber ich glaube es nicht. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Oder habt ihr noch irgendwas Blast from the Past mäßig? Also wie gesagt, ich werde die Woche noch gezählt. Gucken wir mal, was ich da dann...
Was passiert, ob du gezählt wirst. Ja, kannst du dann erzählen, was er so von sich erzählen musste, damit du ihm was erzählst.
Genau. Jetzt kommen Sie doch erstmal rein. Erzählen Sie doch erstmal was von sich. Wie zählen Sie eigentlich so? Mhm. Gut, kommen wir zum Toten von der zum Toten von der Woche.
Ingo, das versteht unsere künstliche Intelligenz nicht.
Bitte nochmal. Ingo macht das extra, um sie zu verwirren.
Ja, genau. Kommen wir zum Toten der Woche.
Und ich glaube, so gut.
Ich habe gelesen, der Atom-Editor wird eingestellt.
Oh nein. Ja. Anyways.
Genau, da hat sich Microsoft gedacht, jetzt haben wir zwei davon, oder das haben wir uns ja eigentlich schon lange gefragt. Sie haben zwei davon, wann stellen sie denn einen ein? Und jetzt ist es
wann
soweit.
Stellen sie denn nicht Visual Studio Code ein?
Ja, genau, es war eher nur so eine Frage der Zeit und jetzt ist es
soweit. Ist auch okay. Oder hatten die, also keine Ahnung, hat jemand wirklich bei euch Atom für eine Zeit?
Ich habe es ganz am Anfang, habe ich Atom tatsächlich verwendet und dann bin ich irgendwann auf Visual Studio Code umgestiegen, ja.
Ich habe es, glaube ich, einmal ausprobiert, aber dann war es das oder so.
Aber steckt Atom nicht in dem Visual Studio Code drin?
Ich glaube, das du meinst der Browser, der Chrome oder was?
Ja, nein, ich meine schon die Editor Engine, weil das ist das nicht auch das, was jetzt auf GitHub läuft, effektiv? Dieses, gefährliches Halbwissen, lassen wir das.
Ja, ich glaube auch nicht, aber ich weiß es nicht.
Ja, aber ich hatte die News auch mitbekommen und dann auch mitbekommen, dass nebulos gesagt wurde, ja, aber der nächste Editor steht schon in der Tür. Es ist jetzt nicht so, dass sie Atom zumachen und einfach alles Visual Studio Code wird.
Nicht?
So klang das bei dem, was ich aufgeschnappt habe.
Nee, also was ich verstanden habe, ist, dass sie jetzt halt dieses Cloud-Zeug weitermachen wollen.
Ja.
Also anstatt, dass du jetzt quasi einen Browser geliefert bekommst, der quasi Textdateien anzeigt, hast du nur noch deinen Browser, der Textdateien anzeigt. Aber,
okay.
Die sind aber nicht bei dir, die sind nicht auf dem Computer. Das ist nur woanders. Und dann ist wieder okay. Ich glaube, das ist so die Idee. Ja, also so habe ich das verstanden. Quasi mehr Cloud, dafür weniger Atom.
Ja, ich glaube, das hier ist das, was ich eben meinte. Die Atom Shell, später in Electron umbenannt, wurde als Basis für den Editor Atom von GitHub entwickelt und bildet die Grundlage vieler weiterer Apps, unter anderem Visual Studio Code, Slack, Discord, Skype, Messenger Signal und GitHub Desktop. Ja. Und die Atom Shell, also Electron, wird nicht eingestellt.
Ja. Nee, Electron benutzen ja alle. Nee. Das ist ja genau dieses, quasi dieser Browser. Also doch der Browser-Teil, den ich nicht gemeint habe. Ja, der ist noch da.
Genau,
also das, was sie damals für Atom gebaut haben, die Basis sozusagen, ja.
Mhm.
Die Electron, die wird überall benutzt, ja. Ich hatte das auch gerade recherchiert. Genau, können wir nochmal hier rein verlinken. Ja. Ja. Sonst noch was tot?
Ja. Und zwar nicht nur bei uns sterben alle Bezahltelefone. Auch in New York ist jetzt das letzte Bezahltelefon abgebaut worden. Also so eins, wo du so Geld reinsteckst oder so Bezahlkarten oder sowas.
Telefonkarten, ja.
Telefonkarten, genau. Das wissen viele gar nicht mehr. Es gab quasi Karten, die waren wie so eine Kreditkarte, nur dass da nur 15 Euro drauf waren. Und damit konnte man telefonieren.
Sowas.
Aber jetzt gibt's...
Nicht. Eigentlich ist schade, dass das nicht weiterentwickelt wurde, weil heute könntest du einfach quasi die Uhr davor halten und es gibt mittlerweile.
Aber du, also kannst mit deiner Uhr telefonieren.
Ja, dann,
Kid, Kid, komm vorbei.
Fies jetzt. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man sich keine Uhr leisten kann oder nicht will, oder dann gibt es mittlerweile die so Mikrokreditkarten im Armband und dann kannst du mit dem Armband bezahlen gehen. Da, und die kannst du auch
Leute,
prepaid
die,
aufladen.
Die keine Uhr sich leisten können, haben einen Mikrokreditarmband.
Ja, weil das ist eine, weil das ist eine Prepaid-Kreditkarte. Das ist besser als eine richtige Kreditkarte.
Ja, nein.
Ich weiß, ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht.
Aber vielleicht kannst du noch
ich
was
will
dazu
euch das
sagen,
ja auch gar nicht verkaufen. Das ist völlig in Ordnung, dass ihr nicht überzeugt seid.
Ach so. Du sollst das Banken so verkaufen, dann brauchst du noch ein bisschen was. Dann brauchst du doch quasi einen Grund, warum es so sein soll. Vielleicht damit sie mehr Rendite machen oder so.
Auch denen brauche ich das nicht verkaufen. Alles gut.
Wo war denn das letzte Mobiltelefon von New York City?
Na, das war jetzt hier, also es gibt garantiert noch ganz, ganz viele Bezahltelefone überall in der Welt verteilt, aber jetzt wurde es in New York City abgebaut.
Ja, aber wo in New York City? Ah, da. 7th Avenue and 50 Street in Midtown, Manhattan.
Aha, Manhattan.
Also war tatsächlich in Manhattan noch. Ja, gut. Mhm. Hat wahrscheinlich 10 Jahre lang keiner mehr benutzt.
Mhm, haben quasi auf die Benutzerstatistiken geschaut und dann auf die Maintenance, die sie quasi dafür brauchen, weil die ganze Zeit die Henkel abgerissen werden und so.
Aber,
und so,
oh ja. Aber ich meine, es hat ein schönes Ende, weil es im Museum of New York City ausgestellt wird. Also es wird nur weiter transportiert.
Aber da muss auch benutzbar bleiben, das wäre schon wichtig.
Dann reicht doch mal eine Petition ein.
Genau, also du hast ja 2 Telefone, die da abgebaut werden und die sollen einfach diese 2 Telefone an unterschiedliche Stellen in ihrem Dings stellen, wo du dann anrufen kannst. Das fände ich sehr nice.
As part of an exhibit looking back at a life in the city before computers. Es klingt schon ein bisschen abgefahren.
Schon ein bisschen lang her, hey.
Bevor wir uns den Computern unterwarfen.
Aber es ist ein bisschen schade, dass es nicht so diese Telefonzelle ist, wo so Superman oder sowas sich umziehen würde.
Ja.
Das ist ja schon eine offene. Also, die man so verschließen kann, das war ja.
Ja, wo er einfach reingesprungen ist, sich so ein paar Mal gedreht hat, ne, und dann.
Und dann hui, fertig.
Ja. Tja, so ist es halt.
Sad.
Das Leben geht weiter. Aber nicht für Telefonzellen.
Auch für Telefonzellen. Oh, ja, also für die Telefonzelle ist das Leben noch nicht vorbei. Ja.
Aber wir haben mehrere Untote der Woche, einen Untoter der Woche.
Ja.
Ja. Und zwar kennt ihr Vivaldi, also den Browser?
Mhm.
Genau.
Was war das nochmal?
Ja, na, der Typ, der Opera gegründet hat, ist ja da rausgeschmissen worden oder ist, die haben ihre Strategie geändert und hat gesagt, nee, das findet alles blöd, der geht jetzt wo nach Island und gründet jetzt eine neue Browserfirma und bringt seitdem den Vivaldi-Browser raus und hat damals schon gesagt, ja, wir machen dann auch mal irgendwann Mail und schieß mich tot dazu. Und
so wie damals im Opera
schon
drin war.
Genau, so. Mhm. Ich habe tatsächlich letztens Leuten erst geholfen, von diesem Opera-Mail auf Thunderbird umzusteigen. Also, gerade erst.
Gutes Zeichen, oder?
Vor ein paar Monaten erst, genau. Also, es wird immer noch verwendet, weil, also es ging irgendwas nicht mehr, weil das, keine Ahnung, irgendeine alte Verschlüsselung oder so und die gegenüberliegende Server, der hat gesagt, nee, du kommst hier nicht rein.
Ja, ja, verständlich.
Genau. Und deswegen haben wir dann von Opera Mail auf was anderes umgestellt. Also auf Thunderbird. Zu Thunderbird kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt geht's aber erstmal um den Vivaldi Mail. Vivaldi Mail 1.0 ist da. Muss man extra einschalten. Defaultmäßig ist es wohl irgendwie aus. Ja.
Aber wer hat denn danach gefragt?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte euch jetzt auch fragen.
Hat irgendjemand so gesagt, so, hey, weißt du, was mir in diesem Vivaldi-Browser total fehlt?
Ein Mail-Client.
Dieser Mail-Client.
Ich finde das
Opera?
Gut.
Opera-Mail?
Ich finde das gut. Ich finde da einfach mehr Optionen, mehr Wind auf diesem Markt.
Ja, aber haben wir
Markt.
Nicht dafür Elektron, dass du einen Browser haben kannst und trotzdem nicht einen Browser?
Ich will mehr Mail-Clients. Ich will nicht, dass die ganzen Welt glaubt, dass Mail gleich Outlook wäre. Und das Schöne an dieser News ist,
alle glauben, Mail ist gleich Gmail, weil es hat ja Mail im Namen.
Ja, ja, nee, also es gibt
die eine Hälfte glaubt, genau.
Das eine und die andere Hälfte glaubt das andere.
Und das Coole hier ist, sie haben nicht nur ein Mail-Programm mit reingepackt, sondern auch wieder oder auch einen Feed-Reader, genau.
Okay, nice, das ist nice.
Feeds.
Ja, okay. Na gut, dann sind wir wieder full circle, würde ich sagen. Sind wir jetzt quasi am Anfang wieder angelangt.
Wie diese Mozilla-Suite, die es ganz am Anfang gab.
Sweet.
Ja, wo man noch den Composer, also da musste man ja, also Opa erzählt vom Krieg, ne? Früher, als man noch nicht irgendwie sich so ein Webcam-Paket geklickt hat und dann in seinem, weiß ich nicht, WordPress einfach nur ein paar Dinger geklickt hat, musste man seine Webseiten ja selber schreiben. Und dieses selber Schreiben in Anführungsstrichen ging mit so einem Composer, der so ein paar Sachen abgenommen hat, dann schon mal ein bisschen einfacher. Ja.
Ja, was gab's da so? Ja, was für Composer? Gab's da nicht so ein paar Tools, auch von Microsoft ein oder so?
Ja, Frontpage.
Frontpage, genau, so hieß das Ding.
Ja, und bei Netscape war es der Netscape Composer und ich weiß gar nicht, wie das Ding dann bei Mozilla hieß.
Es gab noch einen von
Adobe. Nee, das mitgeschliffen zu Mozilla?
Ja. Ganz am Anfang war die Mozilla Suite tatsächlich alles. Und erst dann, nachdem es dann Firefox hieß und sie es aufgetrennt hatten, waren das unterschiedliche Sachen. Aber ganz am Anfang hieß es Mozilla und dann hat sich ja jetzt abgespalten oder dann kam Firefox Thunderbird und so und der Nachfolgeprodukt von dieser Mozilla Suite gibt es jetzt immer noch, nennt sich SeaMonkey. Die haben gesagt, nee, wir wollen alles weitermachen, so wie früher und
ja. Mhm.
Was war denn da drin? Nee.
Das ist schon sehr kompliziert jetzt irgendwie.
Ich finde ich auf die Schnelle nicht. Doch, ein Chatmodul war noch drin. Newsgroup. Ja. Und halt auch der Composer zum Bearbeiten und Erstellen von HTML-Seiten.
Okay. Ja, gut.
Es gab noch Dreamweaver.
Ah, Dreamweaver, das habe ich gemeint tatsächlich. Das ist von Adobe dann, oder?
Mhm. Nee, ja, von Macromedia war das.
Genau, ne? Adobe hat es dann irgendwann gekauft.
Ja. Aber gibt es auch nicht mehr, ne? Braucht keiner mehr. So wie Flash, macht auch keiner mehr. Gott sei Dank.
Es gibt noch irgendwie diese Composing-Tools.
Doch, Adobe Dreamweaver kannst du immer noch genauso kaufen.
Echt?
Ja.
Ja? Okay.
Ich hätte jetzt auch gedacht,
Release 24, vor 24 Jahren. Dezember 21.
Dass das alles in WordPress-Templates aufgegangen ist, aber
ja.
Nee, tatsächlich, wird als Produkt noch gepflegt.
Mhm. Aha. Das kann auch voll viel, es kann hier ASP JavaScript, ASP VBScript, ASP.NET, C#, ASP.NET Visual Basic, ColdFusion, Scriptlet und PHP.
Oh Gott. Oh, ich hatte es erst gestern wieder, dass mir jemand gesagt hat, wir müssen da auch programmieren. Was müsst ihr denn programmieren? JavaScript, PHP? Ja, mit diesem HTML. Ah, das ist kein Programmieren.
Nee, das ist ein großes Problem. Nee, das kostet doppelt dann.
Ja. Das ging zum Glück nichts, was ich tun sollte. Ich wurde nur um Verständnisfragen gefragt und dann die Person konnte auch eigentlich nichts für dieses Missverständnis, weil es wurde ja einfach falsch erklärt. Das ist das wirklich Tragische an der ganzen Geschichte eigentlich, dass es so halbgares Wissen an Stellen, wo eigentlich richtig Wissen vermittelt werden sollte, den Leuten erzählt wird. Aber Dreamweaver ist richtig günstig. Hol dir Dreamweaver im Kreativ-Abo für nur 23,79 € im Monat.
Pro Monat, ja.
Im Monat. Fick, ey. Also für 23,79 € kann ich doch wahrscheinlich auch einmal im Monat jemand für eine Stunde bezahlen, dass er mir das macht, was man mit diesem Dreamweaver machen kann.
Bestimmt. Ich glaube, das Ding kann alles. Und du hast irgendeine Legacy-Page und die kannst du nirgendwo anders aufmachen, weil das einfach aussieht wie hingekotzter HTML-Code. Und du brauchst leider Dreamweaver, um da dieses eine Textteil zu ändern.
Genau. Das geht nicht. Es ist so obfuscated, dass du es einfach gar nicht anders lesen kannst, außer mit Dreamweaver.
Ja. Das neu war doch bauen, auf jeden Fall mit diesem Microsoft-Tool so.
Bauen.
Das hat das auf jeden Fall so gemacht.
Ja,
du konntest diese Webseiten so, nicht benutzen. Ja. Frontpage, das ist quasi write-only. Das hat es quasi da rausgerendert in ein HTML und dann war das das. Und wenn du es editieren wolltest, dann brauchtest du das wieder.
Tja. Ist schon heute, also manche Sachen sind heute tatsächlich auch besser als früher. Nicht früher war alles besser. Manche Sachen waren früher auch einfach scheiße, wie zum Beispiel Frontpage.
Ja, und ich glaube, wenn man sich jemand heute eine Homepage bauen soll und keine Lust auf WordPress-Templates hat, dann diese
WordPress-Templates trotzdem.
Diese Homepage-Baukästen, die es von verschiedenen Anbietern gibt, die sind doch erstaunlich gut geworden. Ich glaube, das ist für die mal durchschnittlichen Homepage-Bedürfnisse, die Vereine, Kleinstunternehmen und so haben, sind die vollkommen ausreichend. Und da gibt es vernünftige Templates, dann sieht die Seite nicht scheiße aus und transportiert die Informationen, die da transportiert werden sollen, ohne dass man sich Stress machen muss mit Dreamweaver.
Das ist nice.
Ich habe leider kein Sponsoring von einem der Anbieter, deswegen nenne ich jetzt auch keinen.
Ach Mensch, nächstes Mal machen wir dann einen Affiliate-Link dazu.
Ihr hört, ja? Also, wenn ihr den Markus kaufen wollt, ja?
Genau. Er hat zwar kein Sponsoring, aber er kann direkt Supportverträge anbieten.
Genau, ich mache direkt Supportverträge.
Genau, ihr findet ihn in der über uns, auf der über uns Seite, ja, einfach anklicken und
E-Mail rausschließen. Zack, da geht's los.
Gut, nachdem wir das geklärt hätten, was ist denn noch untot?
Was ist das?
Was ist das?
Ja.
Smart
Home. Irgendwas Smart
Home. Folgende Sache. Wir hatten ja öfter mal diese News. Smart Home, irgendeine Firma, die wir noch nie gehört haben, geht pleite, alle Smart Home-Geräte, 100.000 Stück, sind auf einmal Trash. Ist mal wieder so passiert, und zwar mit dem Anbieter namens, wie ist der nochmal?
InStation?
InStation, ja, keine Ahnung. Können wir irgendeinen Namen sagen?
Deon.
Genau. Ich würde ihn InStation nennen, so wie Radeon.
Mhm.
InStation. Diese Firma, quasi komplett pleite gegangen, alles explodiert, sehr, sehr traurige Geschichte. Witzigerweise, direkt nachdem sie gestorben ist, wurde sie gekauft, und zwar von einer Group of Customers. Und die haben einfach nur diese Firma gekauft, um ihr Smart Home am Leben zu halten. Had purchased and resurrected the business.
What?
Okay. Die haben einfach quasi die Firma gekauft, haben diesen einen Server wieder angeschaltet, da ist quasi wahrscheinlich einer hingegangen, dieses Datacenter vernetzt, hat wieder auf OK starten gedrückt und dann ist es wieder hochgefahren.
Ja, läuft noch.
Und jetzt funktioniert es wieder.
Sehr schön. Okay.
Und ist aber eine witzige Sache, ist, dass das tatsächlich von einer Group of Customers gekauft wurde, damit sie, weil sie es also einfach so ein Buy-in gemacht haben, dass sie jetzt gesagt haben, na gut, ist günstiger, diese Firma komplett neu zu kaufen, als alle unsere Smart-Home-Geräte auszutauschen.
Geil.
Also, what?
Ja, okay, krass.
Ja, vielleicht weil sie noch versuchen sie irgendwie noch das Geld als Maintenance irgendwie auf Null zu halten oder so, aber es ist auf jeden Fall
Our first priority was to getting the bulbs online. Ach nee, the hubs. Ah, schade. Mit bulbs wäre es lustiger gewesen.
To getting the bulbs online. Nee, die haben irgendwie so ein diese InStation Hub und das ist so wie diese anderen Hubs halt immer alle. Diese Verbinderknoten, damit die halt Cloud-Sachen machen können. Ja. Genau.
Verlasst euch nicht auf Cloud-Providers.
Nee.
Alles selber bauen.
Alles
selber bauen. Zigbee, was gibt's da noch? Lokales WLAN-Zeug und
Kabel ziehen.
Das Neue von Google oder so.
Kabel das Neue von Google?
Ja, keine Ahnung, Google hat doch irgendwie gesagt, wir machen jetzt Zigbee, aber das heißt dann nicht mehr so. Und dann ist es so ist irgendwie was anderes.
Oder Meta oder irgend sowas, ne?
Ja, ja, genau. Meta, genau, machen die Meta.
Nicht Meta, Matter.
Ach so.
Weißt du, das soll der Standort irgendwie heißen.
Ja, ja, genau. Dieses war das nicht von Google oder so? Haben die es nicht gesagt, dass sie es wollen?
Google, Apple, keine Ahnung. Irgendwer.
Ja, ja, genau. Irgendwie drei Leute. Kannst halt noch keine Geräte von kaufen oder so? Oder kannst du es schon? Bin mir unsicher. Ich weiß halt, dass man Zigbee kaufen kann.
Ja, also ich habe Zigbee-Geräte, ich habe Z-Wave-Geräte, beides so Standards, die mit Funk funktionieren. Und ansonsten habe ich ja auch verkabelt, wie der Markus ja auch verkabelt hat. Kabel sind gut.
Kabel sind sehr gut.
Kabel sind stabil. Ja. Kannst du auch deine Heizung drüber jagen dann, damit dein eines Gerät funktioniert.
Was, mein alles Gerät funktioniert?
Deine Wetterstation.
Ja, meine Wetterstation.
Funktioniert die eigentlich wieder?
Meine Wetterstation funktioniert, ja.
Du hast gesagt, die kann
ja, die Heizung wäre ausgefallen.
Ach so, ja, nee, das, das genau, so. Es war, nee, da war eine Sicherung kaputt, an dem Bravo, der den Strom da hochjagt, ist gefixt, doch, so eine kleine Mini.
Ja, okay, nice. Das heißt, das Gerät selber ist nicht kaputt, sondern
nee,
das war
nur anders. Die Sicherung, ja.
Ja, easy.
Ja, aber es erstmal finden, ne?
Ja, gut, aber du hast es ja geschafft, deswegen ist fertig.
Ja, fertig. Nee, funktioniert wieder. Gut.
Cool. Das war quasi das eine positive, also positive in Anführungszeichen, ich fand es sehr witzig, wie gesagt, dass einfach die Customer, sie haben es aber auch gekauft. Und was war das andere hier? Was war noch? Untoter?
Dein Untoter noch.
Ach so, Lotus 123.
WTF.
Gott sei Dank. Ja. Ihr kennt's noch.
Nee.
Auf dem DOS.
Nee.
IBM ja. PC.
Nein.
Ja. 1983. Ihr wollt Text schreiben. Ja, was macht ihr? Macht nicht einfach den Texteditor auf, sondern ihr macht den Texteditor auf, nämlich Lotus 123.
Ach so, ich dachte jetzt Emacs oder so.
Nee, Emacs war 1983.
Ja, 83 hat er GNU gegründet.
Das wird ein bisschen knapp, oder?
Nee, ja,
das wird ein bisschen. Hat er Emacs direkt im ersten Jahr so?
Ja, bestimmt. Ja, klar, der hat sich hingesetzt und gedacht, nee. Zack, GNU, einmal Emacs, zack, machen wir gleich.
Hier zum Beispiel VI würde gehen. 1976 kam der VI. Ihr macht normalerweise euren VI auf, aber jetzt denkt ihr, ihr müsst Texte editieren. Und zwar viele Texte. Was macht ihr? Lotus 123.
Nee.
Okay, na gut, aber weiß ich auch nicht. jedenfalls, diese wunderbare Software ist zurück auf Linux.
What?
Yes. Kabams.
Aber
quasi kompiliert auf Linux, natively, ohne DOSBox, ohne irgendwas. Endlich. Könnt ihr es benutzen.
Also ich hab mein WordPerfect aufgemacht.
Ach so, ja, WordPerfect. Wann war das? Das war ein bisschen später.
Nee, aber. Erscheinungsjahr 79. Ich habe extra nachgeguckt. Bevor ich es gesagt habe, genau, bis ich jetzt wieder geschichtlich falsch liege, WordPerfect gab es schon
1979. So wie sonst
Nein! Aber ich konnte mich daran erinnern, dass es da noch andere Sachen gab.
Mhm.
Ja. Gibt's auch scheinbar, gibt's auch immer noch. WTF.
Well, apparently. Windows 7 and later. Letzte Stable Release war Mai 21. Das ist nicht so spät.
Okay.
Ja, gut. Genau, also das ist jetzt Linux, Lotus 123 ist jetzt zurück auf Linux. Kannst du doppelklicken, kannst du deine ganzen Texte editieren.
Aber warum?
Ja, falls geht, würde ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein falls geht Ding. ja, was hier, du kannst, ja, genau. Ich glaube, du kannst Plugins installieren, aber ist ein bisschen schwierig. Ja, genau, also das ist quasi wieder zurück, wenn ihr jetzt quasi jetzt das Verlangen habt, alte Software zu verwenden. Habt ihr da jetzt nochmal die Möglichkeit, die auch zu starten?
Ja.
Schön, oder?
Habe ich unbedingt gebraucht, aber ja.
Dafür bin ich hier, um dir solche Informationen darzubieten.
Sehr schön, sehr schön. Nee, installiere ich mir gleich sofort, um dann zu gucken, was ich damit machen kann. Wunderbar.
Okay.
Ja. Wenn ihr noch alte Hardware rumzuliegen habt, und zwar explizit ein iPad Air 2,
nur das oder was? Oder auch irgendwas anderes? Nur oder nur ein iPad Air 2 tatsächlich?
Ja, das zeigt jetzt grundsätzlich mal die Machbarkeit.
Ja, genau.
Ach so, okay.
Oder dann andere Geräte mit diesem Chip. Vielleicht könnt ihr demnächst Linux drauf spielen, weil gibt ein paar Hacker, die haben sich hingesetzt und jetzt zumindest schon mal den Linux-Kernel darauf booten können. Es funktioniert noch nicht sehr viel, ja, bootet noch nicht komplett, bootet nicht in eine GUI, kann noch kein USB oder sonstige Sachen machen, aber es läuft.
Es hätte auch gar keinen USB-Anschluss, ja klar, es nicht funktioniert.
Ja. Wahnsinn. Ja,
super.
Ja, also nicht wegschmeißen.
Es wird noch spannend, ob die da genügend Treiber reimplementiert bekommen, dass man tatsächlich irgendwann eine GUI da drauf sieht.
Ja. Ich meine, es gibt ja ein paar nette GUIs, die man auch da benutzen kann. Also zum Beispiel vom KDE-Projekt oder so. Auch das, was ist, auch das JingPad, wo ich ja Gott sei Dank nicht rein investiert habe. Das war ja das erste Pad, was ich ausgelassen habe. Gott sei Dank. auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite, ja, mal einmal nicht Geld reingepumpt in ein Linux-Tablet. Jedenfalls, das ThinkPad hatte ja auch eine super Oberfläche schon und die sah ja sogar so ein bisschen iPad-ig aus. Also, wenn man diese Oberfläche auf dem alten Air hier laufen lassen könnte, das wäre schon
cool.
Aber
das Air war jetzt schon das Premium-Produkt, oder? Das war dieses extra dünne oder so.
Ja,
ich weiß nicht genau, da gab es ja so viele Generationen und so viele Variationen davon.
War so ein kleines, dünnes, ja.
Ja, aber das iPad 2 wäre quasi das normale gewesen das Air war das extra dünne, oder?
Ach, frag mich nicht.
Ich weiß nicht. Es gab ja früher mal ein iPad und ein iPhone oder früher nur ein iPhone und dann auf einmal dieses andere Ding auch, aber dann ist es ja so explodiert in diese verschiedenen
Optionen
und Variationen.
Die iPhones wurden immer größer, die iPads wurden immer kleiner.
Genau, wurden dann immer dünner. Mit dem einen konntest du dann bald irgendwie Brot schneiden, mit dem anderen konntest du, weiß ich nicht, oben die Spinnennetze wegmachen, weil das so lang geworden ist. Und, ich weiß nicht genau, wo sie jetzt gerade sind.
Auf jeden Fall haben sie fast alle USB-C.
Ja, das iPad Air 2 auch? Nein, das hat diesen...
Doch, das iPad Air 2 noch nicht, aber das neue iPad Air hat USB-C. Deswegen sage ich ja, die sollen den Scheiß endlich lassen.
Naja, okay. Die sind letztens erst dazu gezwungen worden. Wann, was war die News?
Achso, ja.
2023 oder sowas, Ende, müssen sie es dann machen oder so ein Bullshit?
Ja, stimmt. Die EU hat jetzt hat festgelegt, oder dieses Gesetz ist durchgegangen, genau.
Das Anti-Apple-Gesetz.
Ja.
Das war doch die News, über die wir darüber gestolpert sind, wie wir zu USB-C stehen.
Ja,
so sind wir darauf
gestoßen.
Da war es im Gespräch.
Da war es im Gespräch, ja, aber das ist ja schon seit keine Ahnung wie vielen Monaten im Gespräch.
Ja, und jetzt ist die Entscheidung durch. Müsste, glaube ich, weiß nicht. Also zumindest haben sich Parlament, Kommission und Rat wahrscheinlich darauf geeinigt. Ich glaube, es muss noch überall durch oder so, dass alle zugestimmt haben, aber das ist so der Plan. Also wir haben ein Verhandlungsergebnis und dann müssen alle noch zustimmen und dann ist es fertig. Genau, es kommt jetzt nicht gleich nächstes Jahr, ne, sondern erst übernächstes dann richtig.
Naja, genau. Und zwar vor 2024.
Genau.
Und das ist ja quasi eine Internetzeit, das ist ja unendlich lange, soweit kannst du ja gar nicht denken.
Ja, das ist genau, das ist dann halt, was die einen rein verhandelt
haben.
Wird
vorher nochmal alles auf links gedreht, ja.
Da haben sie dann wirklich alle Generationen von ihrem alten Trash losgeworden bis dahin.
Ja, oder sie können sich jetzt mal drauf einstellen. Genau. Mhm.
Genau, das war quasi das. Das heißt, dann dürfen sie aber auch alles, was Apple verkauft ja auch ab und zu so alte Telefone, oder? Auf ihrer Webseite und alte irgendwelche Geräte und alles braucht dann USB-C bis dahin, oder?
Na, das denkt, da wird es garantiert Ausnahmen
geben. Ja, doch, auch so deine Kopfhörer und alles Mögliche. Nicht nur das, sondern alles auch, was Accessories irgendwie sind. Also deine Earphones oder wie heißen.
Ja, die neuen Geräte, die in Umlauf gebracht werden. Ich meine, wenn du irgendwas refurbished, wird dir keiner den Zwang machen.
Nee, nicht refurbished, aber wenn du die Geräte als neu verkaufst.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Weil du kannst ja auch bei Apple noch das Vorjahresgerät kaufen, genauso.
Ja, dann müssen sie halt jetzt bald mal anfangen, damit es dann nächstes Jahr klappt.
Ja, sie haben ja zum Glück noch 2 Jahre jetzt. Das ist ja nicht so die Mega-Eile.
Ja, genau.
Kostenlose Ja, auch so die anderen Kopfhörer. AirPod
Max. Ja, ich weiß gar nicht, Rasierer und alles Mögliche. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt auch wirklich drin ist, aber das war im Gespräch. Sollten ja auch mit USB-C geladen werden. Also,
ach, das wäre so nice einfach. Also aber das ist für mich auch ein Kaufgrund. Also ich würde mir nur ein neues von diesen Geräten kaufen, wenn es USB-C hat. Aber das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Also Rasierer, USB-C. Ansonsten, warum sollte ich mir einen neuen Rasierer kaufen? Der eine kann mir noch die Haare rasieren, die Barthaare. Und warum sollte ich irgendwie was anderes brauchen? Macht ja keinen Sinn.
Ja. Gut, kommen wir zu den News. News, News, News.
Ja.
Ja, Felix, du kannst was über HTTP 3 erzählen. Ich wusste gar nicht, dass
du das schon... Nee, kann ich nicht. Ich habe gehofft, dass der Markus was erzählen kann.
Ich kann nur was dazu sagen, dass HTTP 2 nur von 50%, nicht mal 50% der Websites benutzt wird.
Echt? Ja gut, wenn jetzt 50% von HTTP 3 verwendet werden, dann sind wir bei 100%, die frisch sind, oder?
Das ist doch die Logik. Ja, glaube ich nicht, aber gut, ja. Nee. Ja, HTTP 1.1 war einfach gut genug. Das ist es. Und wer hat.
Das kannst du auch von Hand schreiben, ist doch geil.
Genau, das konntest du noch bei Hand schreiben, musst es nicht irgendwie erst ZIP drüber jagen oder sonst sowas, irgendwelche Dinge drehen. Genau, und hatten wir ja heute schon in der Sendung, HTML selber schreiben ist total cool. Und
die coolen Kids machen das.
Im Vorgespräch der Sendung hatten wir auch schon, dass einfach alter, geiler, alter Scheiß, abgehangenes Gedöns sowieso das Beste ist auf diesem Planeten.
Ja, niemals updaten auf irgendeine neue Version, kann ja alles passieren.
Gut, haben wir das geklärt. Wir wissen leider nicht, was HTTP 3 jetzt besser macht. Gibt eine RFC dazu.
Genau, das ist die News, dass es jetzt quasi ein offizieller Standard ist, also ein Standards-Track. Und das heißt, es kommt bald. Und das ist irgendwie, hat irgendwas mit diesem Quick zu tun. Das ist so alles, was ich dazu.
Ah, okay, setzt auf diesen Google Quick auf. Mhm. Ja.
Aber HTTP 2, das ist ja auch schon ewig da. Also kommt bald, ist relativ, oder? Also wie bald ist bald?
Ja, eigentlich kann sie jetzt schon machen, oder?
Zwei kannst du machen, drei. Gibt's für drei schon Server? Fangen wir doch mal da an.
Wer kann denn das hier? Our Roadmap for Quick and HTTP 3 Support in Nginx sagt, ich muss erstmal CAPTCHA lösen.
Ja, ich glaube, Quick hatten sie schon drin, also in Nginx müsste das relativ zügig gehen. Ich glaube, HTTP over Quick hatten sie schon drin.
Muss hier kurz erst alle Busse finden, bevor ich mir diese Nginx.org anschauen kann. Nicht so schnell.
Kann hier Traffic, kann das auch? HTTP 3?
Das weiß ich nicht.
Traffic. Traffic. Bla bla bla, bla bla bla, okay. We implemented multiple drafts version of HTTP 3. From draft 23 through draft 29.
Oh.
And of course the published standard draft 43. We continue to merge all changes made in Nginx Breitland into the Nginx Quick branch, so all features can be tested with Quick. We bla 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 bla. We developed an eBPF program. Also Nginx ganz vorne mit dabei, irgendwann wird's gemerged.
Ja, sag ich doch. Hatte ich schon irgendwo gehört oder gelesen, dass sie da schon dabei sind.
Ich glaube, du kannst einfach den Nginx Quick Branch auschecken und bauen. Und dann hast du quasi schon Quick, wenn du es brauchst.
Na, eigentlich ist der HTTP 3 nur HTTP 2 mit Quick, ne? Mit diesem neuen
mit UDP quasi, oder?
Ja, genau, mit diesem neuen Protokoll, was eben nicht UDP TCP ist, sondern irgendwie Quick.
Ja, Quick. Ja, schon, oder? Ich habe da auch was verlinkt, was man nachlesen kann, was genau das sein soll. Und zwar hier.
Ja, wo Part 3 ist interessant. Hier? Practical genau, HTTP Deployment Options.
Genau, HTTP 3 from A to Z, Core Concepts, gibt es quasi einen Artikel, der das ganz gut beschreibt. Der hat ja auch quasi das Layering von den Protokollen nochmal aufgeschlüsselt, also wo UDP und Quick und so einfließt und wo TLS damit drin ist und so. Und genau, es kann jetzt quasi, Stream Multiplexing ist Teil von Quick und TLS ist da quasi mit drin. Und das macht es quasi so magisch schnell, wie ich es verstanden habe.
Ich bin da gerade so weit runtergescrollt, dass ich auf ein Takeaway gestolpert bin und ich finde das ganz nett formuliert. Also was wir eigentlich nicht brauchten, war HTTP 3. Wir brauchten vielmehr so ein TCP 2. Aber auf dem Weg zu TCP 2 ist HTTP 3 halt irgendwie mit rausgefallen. Deswegen haben wir es jetzt.
And here we are. Weil, okay. Was machst du quasi über Computernetzwerke, ja? Tja, machst einfach nur Webzeug. Und dann ist HTTP 3 quasi nicht so logischer Schluss, um TCP 2 zu haben.
Nice, nice, nice.
Genau.
Cool.
Ich bin gespannt. The key takeaway here is that there's no such thing as a free lunch. Aww. HTTP3 isn't magically faster than HTTP2 just because we swap TCP for UDP. Tja, ist voll. Ah, genau. Also der Artikel ist ganz gut, glaube ich. Die Core-Concepts hat irgendjemand im Internet gesagt, dass er gut ist, deswegen muss es stimmen. Und der hat schon zwei gute Key-Takeaways. Genau.
Ist ja quasi ja, schon Lesefuß sozusagen.
Quasi, ja.
Ja.
Vorgezogen. Genau, HTTP3 ist auf jeden Fall jetzt eine RFC. Das heißt, ihr könnt das jetzt in eure Enterprise-Super-Software einbauen, weil es ist quasi fertig.
Jetzt ist fertig, endlich. Wunderbar.
Okay, was haben wir noch?
Thunderbird.
Ja,
Thunderbirds and Lightnings.
Thunderbird für Android.
Hooray.
Okay, gab es das schon immer oder ist es jetzt neu?
Das ist neu. Thunderbird gab es nicht für Android. Ich meine, diesen Koloss auf irgendwas anderes bringen als auf den Desktop ist halt auch eine Kunst für sich. Insofern ist es auch nicht wirklich Thunderbird, sondern das Interessante dabei ist, dass man das scheinbar aufgegebene Projekt K9 Mail sich jetzt unter die Fittiche von Thunderbird begibt und sie daraus dann Thunderbird für Android machen.
Ja, genau.
Ha, also eigentlich ist ein K9.
Ja.
Ja. Genau, wir hatten ja schon vor ein paar Sendungen mal, dass K9 Mail irgendwie sich ewig lange nicht weiterentwickelt hatte und dann kam genau, nachdem wir die Sendung irgendwie rausgebracht haben, immer, hey, gibt doch eine neue Version. Wir so, na toll.
Danke.
Die haben uns gehört und deswegen hat er das gemacht. Es ist wohl auch so, dass der Hauptentwickler tatsächlich für Thunderbird oder für die Foundation, ist totaler Quatsch, dass die so heißt und nicht irgendwie Thunderbird Foundation, na wie auch immer, tätig ist und hauptamtlich sozusagen eh schon am Thunderbird rumschraubt. Ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen, dass man sich da jetzt hingesetzt hat und gesagt hat, okay, dann nehmen wir K9 Mail und machen daraus Thunderbird Mobile oder Thunderbird für Android. Gibt immer noch Überlegungen, dann irgendwann vielleicht auch Thunderbird für iOS zu machen, aber da stand jetzt noch nicht groß was drin. Ja, also K9 Mail wird sich in nächster Zeit immer weiterentwickeln und sich dann halt so ein bisschen an Thunderbird UI anpassen. Sie wollen auch Firefox Sync einbauen, dass du irgendwie deine Sachen synchronisieren kannst zwischen Thunderbird und dem Thunderbird Mobile dann.
Das ist sicherlich eine spannende Sache, das zwischen Desktop und Mobile Device zu synchronisieren.
Okay. Okay, was willst du synchronisieren? Ja, du kannst deine Accounts synchronisieren.
Kannst du die E-Mails synchronisieren?
Ja, meine E-Mails will ich darüber nicht synchronisieren. Die liegen eh schon auf meinem IMAP-Server. Und ich mir denke, okay, ja, und die zwei Sachen einzugeben, meinen Username und mein Passwort, damit er sich den Rest dann eh per Autoconfig zieht vom Server, würde ich jetzt gerade noch hinkriegen, auch ohne Synchronisation, aber gut.
Ja, aber das jedes Mal die Autoconfig für 6 Accounts anzulegen, nur weil du mal wieder ein neues Device aufsetzt, ist schon nervig.
Ja, okay. Ja, naja. Ja, aber es ist der Aufwand ist gerade noch managebar. Aber gut. Nee, wenn es das gibt, vielleicht ist es dann das Beste seit geschnitten Brot, wer weiß. Vielleicht braucht man das unbedingt. Einige haben rumgeheult, dass es irgendwie keinen Kalender gibt.
Ja, dann sollen sie doch hier den Vivaldi nehmen.
Ja, Vivaldi, bam.
Auf
Vivaldi
Android.
Hat doch, achso, auf Android, ah, gut, das war der Punkt, na gut.
Ah, verdammt.
Genau, das K9 Mail oder dann Thunderbird Mobile sozusagen jetzt keine Kalender und Kontakte hat, wobei ich denke, also mein Telefon, weiß ich nicht, hat auch Kalender und Kontakte so schon.
Eben, würde ich auch die Kirche im Dorf lassen, das ist, man muss da nicht das Rad neu erfinden.
Gut, ich meine, man kann auch sagen, es hat auch schon einen Mobile-E-Mail-Client, wobei, also, ich weiß nicht, standardmäßig gibt es ja auf Android dann halt nur dieses Gmail-Zeug, das will ich ja definitiv nicht verwenden, oder du hast ein Samsung irgendwas Gerät, was dir dann irgendwie einen komischen anderen Client mitbringt, den man vielleicht auch nicht verwenden will. Also da braucht man halt schon eine Alternative, während ich den Kalender schon benutzen kann. Oder ist es auch nur ein guter Kalender? Ich bin mir gerade unsicher.
Es gibt viel mehr Kalenderalternativen, als es Mail-Alternativen gibt. Ja, okay. Es gibt ja noch das Free, wie hieß das? Freemail? was so eine Halbalternative war. Das Schwierige, was ich finde, bei guten Mailprogrammen für Android, wenn man Leuten helfen möchte, da was zu finden, ist, dass es auch recht viele gibt, die die Mails über ihre Server dann umleiten. Und dann muss die Leute noch davor bewahren, ihre E-Mail-Passwörter an irgendwen da draußen rauszugeben. Ja, das ist, ja. Fairmail heißt das, nicht Freemail, das meine ich.
Ja,
ich
mein, ja. Genau, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, ja, über Fairmail, ja, wo der Entwickler dann auch aufhören wollte oder so. Mhm. Ja, was es dann sonst noch gibt, sind natürlich irgendwie Telekom, GMX, schieß mich tot, die nochmal einen eigenen Client haben, der dann aber auch nur mit ihrer Software oder mit ihrem Server sozusagen spricht. Ich meine, ja, wenn man nur einen Anbieter, Mail-Anbieter hat und nur einen verwenden will und IMAP einem schon zu hoch ist, dann ist es vielleicht eine Alternative. Aber ich habe auch immer dieses K9-Mail installiert, auch wenn ich es ja, also nicht so schön fand, aber vielleicht ist das ja auch jetzt so ein Punkt, der sich dann ändert, wenn da mehr Leute entwickeln, wenn da jetzt die Thunderbird Foundation, die wie gesagt nicht Thunderbird Foundation heißt, sondern MZL-Dingsbums.
Mitzel.
Warum auch immer. Wenn die da jetzt dahinter steht, dass da vielleicht ein paar mehr Leute dran entwickeln, finde ich nicht verkehrt und ich finde es auch nicht schlimm, dass da jetzt kein Kalender dran ist. Und vielleicht ändert sich das ja nochmal, aber ich brauche tatsächlich, also wenn, dann habe ich einen guten Mail-Client auf Android mal gebraucht. Kalender, weiß ich nicht, ist eh in meiner Nextcloud.
Eben, und ich finde auch dieses Grundkonzept, was Android aufgestellt hatte, über die Intents beliebige Apps miteinander vernetzen zu können. Intents sind für die Nichtwissenden die Nachrichten, die zwischen Applikationen auf Android hin und her geschickt werden können, um eben so eine Vernetzung zu erlangen, dass man sagt, ich habe hier einen Bildbetrachter und ich habe, oder einen PDF, einen Dokumentenbetrachter, und ich habe da meine Dateibrowser-Anwendung und ich möchte von der Dateibrowser-Anwendung nur gesagt bekommen, hier soll jetzt ein Dokument angeschaut werden. Und dann kümmert sich das Betriebssystem drum, welche App ihr dafür installiert hat und dann wird die gestartet und damit das Dokument angezeigt. Und diese Vernetzung möglichst weit zu benutzen, gibt dem Benutzer halt so viele Möglichkeiten, seine eigene Satz an Tools zusammenzustellen. Das ist super und das sollte man möglichst weit unterstützen und nicht fordern, dass so ein Programm alles kann. Das ist kontraproduktiv, denke ich. Und man sieht das, man sieht es ein bisschen daran, dass es auf iOS auch immer mehr in die Richtung geht, dass man doch die Apps miteinander verknüpfen kann, dass es jetzt die Dateimanager-App gibt als Universalschnittstelle etc. Dass dieser Bedarf dafür da ist. Insofern bin ich bei dir. Muss nicht sein.
Ja, also genau, zurzeit muss es nicht sein. Vielleicht ändert sich es nochmal, dann ist auch nicht schlecht, ja, wenn K9-Mail, K9-Mail irgendwie einen Kalender mitbringen würde, aber mich stört es nicht. Wie gesagt, wenn ich mal ein Android-Phone in der Hand habe, was jetzt auch nicht oft passiert, weil ich habe ja jetzt hier wieder Selfish drauf auf meinem Gerät und da habe ich einfach, da stelle ich einfach meinen Nextcloud-Account ein und dann synchronisiert der sofort meine ganzen Kalenderkontakte. Das macht das Betriebssystem selber, ja. Und da brauche ich dann halt nicht unbedingt einen guten Kalender, aber einen guten Mail-Client brauche ich tatsächlich auf dem Ding selbst auch noch, weil der Mail-Client nicht so schön ist. Aber der Kalender ist super, das klappt alles wunderbar. Gut. Ich bin gespannt, wie sich K9-Mail dann weiterentwickeln wird. Ich finde den Move gut. Wir haben zu wenig gute Mail-Clients unter Android und das ist schon, ich glaube, das ist der richtige Schritt, da jetzt nochmal den einzunehmen und da zu pushen und die Arbeit sozusagen zusammenzulegen oder die Kraft zusammenzulegen, um da noch was bisschen mehr zu wuppen, als es jetzt die letzten paar Jahre passiert ist. Dann, der eine hackt den anderen. Wer hackt wen?
Wer? Irgendwelche Hacker.
Hacker, Hacken, Hacker.
Was ist jetzt hier?
Das ist die NFT-Community. Wir reden ja so gerne über Kryptos und wie wichtig dieser Wirtschaftszweig geworden ist. Und, ja,
Wirtschaftszweig. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, und hier hat jemand diese Blockchain, die ja sicher dezentralisiert und unveränderbar ist, gehackt. Jetzt ist hier irgendwas schiefgegangen. Ja,
der Felix ist raus, keine Ahnung.
Das ist nee, ich bin total da.
Das ist gut. Die haben, also die sind jetzt gehackt worden, diese Community, die auf diese Blockchain aufbaut und der so sicher ist, über ihren Discord-Server, was irgendwie so ein 5-Dollar-Box ist bei irgendeinem Provider. Und der Twist
bei Discord,
ist
oder?
Ja, genau. Ja. Und der Twist ist schon Discorder. Lustig.
Okay, also wie viel Bazillionen Euros haben sie da verloren?
Ich habe keine Summe parat. Es waren haben viele, sie, weil es aber, waren dieses diese
Aber haben Board, sie Geld verloren tatsächlich, ja? Also wurde was gestohlen wieder, oder
Millions
was?
Worth of NFTs reportedly stolen.
Ach so, okay.
Und das ist wieder was, Board Yacht Club?
Ja, das waren wieder diese langweiligen Affen.
Es geht doch nur um die Affen.
Ja. Es geht immer nur um die Affen.
Crazy, crazy, crazy.
Was haben sie gemacht? Sie haben quasi die gefischt. Verified. Sie haben denen quasi eine Phishing-Seite geklickt, wo du draufklicken kannst und dann haben die Leute es gemacht und dann BÄM!
Okay.
Zack, alles weg.
Okay, manche Leute verdienen es dann aber auch einfach, oder?
Ja, keine Ahnung. Wenn du keine Ahnung, wenn du keine Ahnung hast, was du tust, dann BÄM!
Ja, naja, wenn ich so viel Geld ausgeben kann für digitale Affen, dann
kannst du die auch wieder verlieren. Weißt du, wie gewonnen, so zerronnen.
Ja.
Und jetzt hat jemand anders diese digitalen Affen. Das musst du ja auch überlegen, ja. Die sind ja nicht weg. Die sind nur temporär verlegt. Zu jemand anders hin. Das ist dieses Non-Fungible, das, was wir ja gelernt haben.
Oh Gott. Meine Affen, deine Affen, unsere Affen.
Bürgerliche Kategorie.
Genau, danke, das wollte ich auch gerade sagen. Sehr gut. Ja.
Schön, dann haben wir das auch. Ja, gehackt über Phishing. Überraschenderweise funktioniert es.
Genau, um nicht gehackt zu werden, könnte man jetzt auf die Idee kommen, alles klar, ich betreibe meine eigene Infrastruktur und deswegen brauche ich einen Matrix-Server.
Ja, finde ich gut. Mach das.
Ja, finde ich auch grundsätzlich
gut. Das ist eine
gute Idee. Ich bin allerdings darüber gestolpert, dass es Leute gibt, die behaupten, dass es nicht möglich ist, einen Matrix-Server rechtskonform zu betreiben.
Keine Ahnung, der Mensch, würde ich sagen.
Okay, also
was, fehlt zumindest ihm die Disclaimer-Seite oder was?
Zumindest das, was er an als Studie da raushaut und so, das liest sich für mich als Nicht-Juristen erstmal so, als wenn man dem zumindest mal zuhören könnte.
Ja, dann kannst du das ganze Internet nicht rechtskonform betreiben.
Das ist richtig. Das habe ich dann, als ich da reingeklickt habe, auch gesehen, weil sie referenzieren da ja auch E-Mail-Server und sagen, E-Mail-Server ist auch kritisch, weil deren Spin nach könnte man hingehen und wenn man irgendwo einen Account zumacht, all seinen Kommunikationspartnern schreiben, übrigens, ich möchte nach DSGVO, dass ihr alle meine E-Mails löscht, die von diesem Account kamen. Ja. Und ich glaube nicht so ganz, dass das geht, weil...
Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also, man kann es probieren, aber wird halt nicht funktionieren. Schon rauszufinden, also ich könnte jetzt auch nicht einfach in den E-Mail-Server reingehen und alle Nachrichten von ihm löschen.
Du greifst da durch und wipest die einfach alle weg.
Ja, klar.
So einfach.
Das geht aber wahrscheinlich nicht rechtlich. Welches Recht ist dann höher? Ja, genau. Da kann man wieder herscharen an Anwälten. Also das ist, glaube ich, der einzige Grund, ne? Da wollte jemand mal wieder
seine Anwälte, seine Anwaltskanzlei
seine Rechtsanwaltskanzlei pushen. Das kann ich mir doch sonst nicht vorstellen. Also, ja.
Ja, also keine Ahnung.
Das ist bei jedem Chat-System so. Da kann er jedes Chat-System damit angreifen. Und ja, natürlich hat er teilweise recht. Aber es bringt ja nichts, da recht zu haben.
Ja, ich finde bei IRC schickst du dann quasi all den Leuten, die du eine Nachricht geschickt hast, schickst du denen, dass sie bitte deine Nachrichten dann aus dieser...
Ja, und vor allem auf allen Log-Protokollen auch.
Ja, genau. Oh mein Gott. Nicht, dass wir denen noch Ideen geben. Wir sollten aufhören.
Außerdem kann ich es rechtskonform betreiben, wenn ich es in der Firma betreibe und sage, es dürfen nur alle Angestellten benutzen und alle Angestellten
genau, dann in das dienstlich Kontext.
Benutzen ja, und ja. Zack, bin ich raus.
Ja. Easy.
Genau. Deswegen ist es ja in den Kontexten auch wesentlich einfacher, weil du da einfach nochmal eine andere Hoheit über die Daten hast, die da bewegt werden. Aber was ich finde den Spin, den die nehmen in dieser Blogartikel, den finde ich ganz angenehm, weil sie sich halt nicht hinstellen und so, lass die Finger davon, das geht alles, das ist alles böse, sondern sie versuchen sie verpacken es als konstruktive Kritik und sagen hier, vielleicht sollte man nochmal gucken, ob es da nicht auch einen Matrix für die besonderen rechtssicheren Leute geben sollte, das als Feature zu implementieren.
Mit Discord, oder?
Discord? Nee, in Matrix. Ach so. Hä?
Was? Achso. Er soll dann Discord nehmen. Genau. Statt Matrix. Ja, genau. Ja.
Kannst die Leute auch direkt per Audio-Chat dann anchatten. Das ist schon nice. Entschuldigung, kannst du alle meine Nachrichten löschen? Nee, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann wirklich ablaufen soll.
Mhm.
Am Ende. Also ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da auch nicht genug Kreativität, aber zum Beispiel auch wenn du eine Firma bist und dir schickt jetzt quasi jemand irgendwie Spam-Nachrichten, aber es waren gar keine Spam-Nachrichten, sondern es waren Nachrichten, wo jemand das ernst gemeint hat und dann sagt er aber, ja, ich möchte jetzt aber, dass du die löschst, diese Nachrichten, dann kannst du ja auch nicht alle Server nach durchflöhen, nach dieser einen Person, der dir meine Nachricht geschickt hat oder so. Also ich weiß nicht.
Mhm.
Oder ja, also gibt's kann ja, man sich also, durchlesen, würde ich sagen.
Genau, ich würde auch sagen, das ist eine interessante News, die man oder diese Argumentationskette zu kennen, schadet nicht, wenn Leute genau, meinen. Dass,
wenn jemand dir blöd kommt, dann sagst du, das habe ich diesen Blogartikel habe ich auch gelesen. And that's just like your opinion, man. Naja.
Ja, gut. Ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, kann mich also nicht so richtig reinversetzen. Das ist, müsste man sich nochmal angucken, aber ich finde es...
Ja, aber also wichtig ist schon, den Punkt zu machen, das ist eine Kanzlei oder ein Portal, auf dem hier die Artikel so mit dem Spin publiziert werden, das ist nicht von dem Datenschutzbeauftragten eines unserer Bundesländer oder sowas rausgegeben worden. Also es ist tatsächlich erstmal eine Meinung eines Juristen und deswegen nicht in Stein gemeißelt.
Genau, was nicht schlecht sein kann, ne? Kann ja trotzdem Diskussionen anstoßen, aber ich finde es jetzt schwierig, sich dann da gleich hinzustellen und zu sagen, das geht alles nicht.
Ja.
Aber kann ja sein, dass das Matrix darauf reagiert und dann irgendwelche Tools an die Hand gibt den Administratoren, dass da irgendwas gelöscht werden kann. Mhm. Wobei ich da auch immer denke, ja super, wenn ich jetzt von fremden Leuten dann die Inhalte lösche. Also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, dass jemand in meinem Mail-Account rumlöschen kann, nur weil irgendjemand anders meint, seine E-Mails hätte er gerne mal wieder. Also
ja,
ich meine,
und dann ist es halt auch so, dann musst du ja quasi auch nachvollziehen, also musst du ja quasi zeigen, dass du das bist und das ist ja dann in manchen Fällen gar nicht mal so einfach, weil das ja quasi nicht von dir persönlich abgeschickt wurde, sondern dann von deinem Mail-Provider und der hat sich ja auch als irgendwas nur ausgegeben und da könnte auch irgendjemand anders kommen und sagen, dass derjenige das ist. Und also kann man sich ja irgendwelche Sachen dazu zurechtlegen, wie man quasi sich ausgeben kann als jemand anders, wie das quasi nicht überprüft werden kann, dass du auch derjenige bist, der jetzt möchte, dass deine E-Mails, der du denn zu sein scheinst, dass die gelöscht werden. Ja. Okay, ja. Haben wir das auch.
Genau, gehen wir weiter.
Was ist hier? Irgendwas Internet.
Ja, das hast du da reingeschrieben, deswegen.
Nee.
Doch.
Das Grüne ist nicht von mir, Mann.
Wer ist es dann?
Ich habe irgendwas Internet davor geschrieben, weil ich es nicht lesen wollte.
Ach so, ich habe es gepostet, weil es gibt jetzt ein Grundrecht auf Internetverbindung.
Ja.
Okay.
Ja, okay.
Also doch irgendwas Internet war ich ganz nice eigentlich.
Ja, ja, also genau. Du kriegst ein paar Bits und ein paar Bytes vielleicht. Ja.
Wie viele? Modemgeschwindigkeit? Ja, das oder
nee,
doch
nee,
doppelte Modemgeschwindigkeit?
10 oder so?
Der Gesetzesentwurf, der stand da halt aus den 90ern, deswegen sind es halt 10 Mbit geworden und ja. 1,5 Mbit Upload oder so ähnlich.
Ja, süß. Wow. Ja.
Ja.
Ja. Mhm.
Schlimm.
Ja, also DSL-Urgeschwindigkeit.
Traurig.
Das heißt,
traurig,
wenn sie dir quasi LTE hinlegen oder also quasi ein 4G, dann reicht es schon.
Ja.
Das ist ja schon viel schneller. Also 10G ist ja wesentlich schneller als 10 Mbit.
Ja, 10G? Deswegen Hälfte. 10G? Also quasi, dass du so in so einem Ding bist, wo du ab und zu mal 2G bekommst, aber dann auch wieder 4G, wenn sich der
im Durchschnitt. Das passt
wenn sich der so gedreht hat, dieser Turm, ja, der dreht sich halt relativ langsam, ab und zu ist er bei dir, dann kriegst du mal 100 Mbit und dann hast du im Durchschnitt wieder 10.
Ja,
nee, zack.
Okay. I see. Ja, da hat es, ich meine, ich find's gut, dass wir jetzt ein Grundrecht darauf haben. Weil es tatsächlich immer noch ein paar Leute gibt, die auch die 10 Mbit nicht haben. Ja. Aber ich finde es halt mal wieder total uninspiriert, unmotiviert, unkreativ. Es ist einfach zu wenig. Sorry. Also wenn da hätte man sich da jetzt gleich hinstellen können und mal eine Zahl raushauen, die auch irgendwas bewegt. So ist es.
Wirklich
ja,
einen
okay.
Anspruch formulieren, ja.
Ja die drei genau. Leute, die das jetzt betrifft, die es tatsächlich noch nicht haben, also ich meine, 98% haben das oder mehr schon. Ja, muss jetzt noch ein paar Leute versorgen. Okay, für die ist es natürlich wichtig, dass sie überhaupt 10 Mbit kriegen und dann nicht weiter irgendwie rumkrebsen. Aber auch da hätte man doch einfach sagen können, okay, wir machen mindestens 25 oder 50. Ja, dass
ja,
irgendwie alle was davon haben.
Ja, oder man, also weiß nicht, so Zahlen in Sachen reinschreiben, in solche Papiere, die dann halt erst in 10 Jahren durch sind, ist halt auch einfach immer super dumm, ja. Also wenn du da quasi keine Prozentzahlen oder das an irgendwas anderes koppelst, dann hast du am Ende halt Quatsch, weil es so lange dauert, ja. So wie irgendwelche, weiß ich nicht, wenn du irgendwelche Bahnsysteme verkaufst, ja, das ist dann in 10 Jahren halt einfach wieder alt.
Mhm.
Und, ja, keine Ahnung, da jetzt, wie du gesagt hast, schon ein bisschen kreativ sein, hätte da vielleicht schon geholfen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt quasi wir rechnen den Durchschnitt von, weiß ich nicht, vom Land aus und sagen, in 10 Jahren oder quasi pro Jahr muss dieser Durchschnitt, weiß ich nicht, um 5% oder 10% hochgehen. Und das ist so ein bisschen wie Inflation, ja, quasi Internetinflation. Und dass du dann am Ende halt schnelles Internet hast. Und zwar nicht 10 Mbit schnell, sondern halt, was auch immer jetzt der aktuelle Stand ist, in den Städten zum Beispiel, ja, sagt man in den Städten, und das Land muss mindestens ein Drittel davon haben oder so, halt irgendwas, ja, aber nicht Zahlen irgendwo reinschreiben, die dann halt nach 10 Jahren ein Quatsch sind, weil du da halt
ja, also,
andere Technologien hast, die du nicht quasi so nachvollziehen kannst mehr. Das
genau. Ich weiß jetzt nicht, ob's da drin steht, ob sie irgendwas tatsächlich, irgendeinen Mechanismus haben, der das anpasst, aber das fände ich gut, dass man sagt irgendwie, ja, gut, sind jetzt vielleicht erstmal 10 Mbit, aber wird dann einfach jedes Jahr um so und so viel angehoben oder um so und so viel an den Durchschnitt halt angepasst. Es darf maximal, keine Ahnung, 70% vom Durchschnitt sein oder irgendwas. Dass man da.
Ja,
dass
genau,
man da
genau, irgendwie sowas,
wird.
Ja. Mhm. Dass man da die Leute nicht vergisst, dass die trotzdem dem Durchschnitt quasi folgen können. Dass das halt nicht so fest ist. Ja. Wie gesagt, irgendwas. Also das war jetzt quasi irgendwie nur so ein, was man sich überlegen könnte, aber sie haben sich halt einfach nichts überlegt. Ja. 1,7 Mbit hoch. Yay, das ist quasi wie viel? Nix.
Kein seriöser Stream. Ja, nee. War auch ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe, dass man halt nachts drei oder im Jahr drei der Pandemie nicht realisiert hat, dass das mit Nicht-Single-Haushalten nicht funktionieren kann. Also Familien, wo gearbeitet wird und wo Homeschooling gemacht werden soll, die kommen damit nicht klar.
Hm.
Ja. Also ich meine, mit dem Heise-Artikel steht wohl noch, dass 2023 soll es wohl schon auf 15 Mbit steigen. Ist aber nur, nur eine Protokollerklärung. Also das steht dann wahrscheinlich nicht so im Gesetz
nicht
oder was
so
auch drin, sondern ja, wir wünschen uns gerne auch mehr, so nach dem Motto, hat jetzt nicht gereicht, aber eigentlich hätten wir schon gern mehr. Ja, dann schreibt's auch gleich rein.
Mhm.
Naja, gut. Besser als nix, aber nicht sehr viel mehr als nix.
Mhm.
Ja. Ja, gut. Kommen wir zu lustigeren Themen, würde ich sagen. Das deprimiert mich alles schon wieder hier. Zu Dolly.
Dolly. Und ich glaube, es kommt von Dali auch, also von dem Künstler.
Ah.
Auch von Wall-E, also von diesen beiden, also quasi Computer Dali. Es ist von OpenAI, also von dem Projekt, wo wir schon mal drüber geredet haben, die nächste Generation von Bilder aus Text erzeugen. Und die Technologie, was da quasi rausgeneriert wird und was da quasi gemacht wird, ist schon echt nice. Also es ist nicht mehr so ein surrealer Traum-Ding, sondern
naja, surreal die Sachen da ja, schon teilweise.
Genau, genau. Aber nicht mehr so komplett abgefahren, sondern man erkennt schon die Strukturen wieder und was da quasi erzeugt wird. Nur, dass es halt quasi sich niemals ein Mensch quasi gemalt hat oder ausgedacht hat, sondern dass es quasi ein Computer gemacht hat. Genau, DALL-E ist quasi das Projekt von OpenAI. Man kann sich dort einen Test-Account, kann man da fragen, ob man den bekommt, und dann wird man auf eine Warteliste gesetzt und irgendwann in, keine Ahnung, einem halben Jahr oder sowas darf man damit vielleicht auch spielen, so wie jetzt mit dem OpenAI Samples. Genau, jetzt gibt es quasi für bestimmte Leute gibt es da quasi Zugriff, unter anderem von dem Typen von XKCD, wer ist der? Random Moreau, der hat auch quasi diesen magischen Zugang und hat da schon auf seinem Twitter-Account ein paar witzige Sachen gepostet, was quasi diese AI da quasi an Bildern generiert, basierend auf Text wieder. Also du gibst ihm quasi einen Text und er sagt, hier ist dein Bild, was ich mir quasi überlegt habe, wie dein Text aussehen soll. Und das ist schon recht cool. Ich habe jetzt drei Sachen hier verlinkt, nämlich einmal The Royal Skateboard of England quasi. Also,
das ist super.
Genau, Her Majesty's Gaming Rig, also quasi wie das Gaming Rig dann aussieht. Ja. in dem Thronraum und Intersections, also quasi wie die künstliche Intelligenz aussieht, wie ein bike-friendly Intersection aussehen könnte.
Also eine Kreuzung für Fahrräder oder die ja, fahrradfreundliche
genau,
also eine, Kreuzung.
Genau, so eine Intersection, wo quasi auch Fahrräder gut fahren können und
Leute laufen.
Genau, wie heißt es hier? Bicycle-friendly Cloverleaf Intersection Layout with Highway Pedestrian Crossings. Und es ist schon sehr, sehr nice, was da quasi rausfällt. Und wenn man quasi das dritte sich anschaut, dann ist es auch so, naja, so richtig hat man noch nicht das Gefühl, dass diese OpenAI GPT-3, dass der wirklich versteht, was generiert werden soll, sondern nur, dass er das halt macht, was ihm gesagt wird. Also wie er quasi basierend auf den Vektoren, die er halt angegeben hat, ein Bild erzeugen soll. Ja. Ja, also es macht nicht Sinn in sich, wenn wir uns das anschauen. Es macht schon Sinn, wenn man sagt, okay, hier Bild erzeugen, aber es macht nicht so viel Sinn, wenn man das tatsächlich verwenden möchte. Ja, aber es ist schon cool. Also das sind quasi die drei Sachen, die jetzt Randall gemacht hat. Es gibt quasi auch noch eins, wo er das Dolly fragt, beziehungsweise sagt, dass er ein Capture erzeugen soll. Und das ist auch sehr witzig, weil da kommen dann quasi Capture-Bilder raus, wo man dann nicht, also wo man quasi gucken muss, ob das jetzt ein Capture ist oder nicht, weil es schon aussieht wie ein Capture, also eigentlich ist es keins. Das ist sehr, sehr cool. Und zwar ein quasi Meta-Capture. Ein Capture-Capture, quasi, wo du herausfinden sollst, ob das ein Capture ist oder nicht. Genau, ich verlinke das hier ganz kurz. Ja. Also wie gesagt, die Welt ist schon irgendwie, also dieses AI-Zeug ist schon irgendwo, aber es ist noch nicht fertig. Ja, und wenn irgendjemand sagt, dass die künstliche Intelligenz irgendwie jetzt ihr eigenes Bewusstsein entwickelt hat, dann naja, muss man das immer mit einem Grain of Salt
Müssen wir das vielleicht noch erwähnen, dass es auch mir heute vor die Timeline gestolpert, dass Google jetzt jemanden rausgeschmissen hat, weil der glaubt, dass sein Chatbot eine Intelligenz bekommen hat.
Habt ihr die News gelesen? Ich habe gelesen, dass es irgendjemand gibt, der denkt, seine AI ist jetzt hat ein eigenes Bewusstsein, das ist so vorbeigeflogen, aber nicht, dass jemand rausgeschmissen wurde. Und ich habe auch keine Ahnung, worum es ging, aber irgendeine AI hat vielleicht ein Bewusstsein entwickelt.
Da war jemand mit einem Chatbot beschäftigt bei Google und war damit betraut, sicherzustellen, dass die Verwendung von diesem Chatbot safe ist. Also, dass der nicht wie diverse andere Chatbot-Experimente irgendwie anfängt, dann Nazi-Beschimpfungen rauszuhauen und sowas. Genau. Ja. So, und nachdem er irgendwie jetzt ein paar Monate damit gearbeitet hat, hat er angefangen zu behaupten, dass dieser Chat-Algorithmus etwa mit einem 7- bis 8-jährigen Kind vergleichbar ist. Er hat aber innerhalb von Google niemanden gefunden, der seiner Meinung ist. Das hat ihn so frustriert, dass er dann irgendwann angefangen hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, woraufhin Google ihn beurlaubt hat. Genau, er hat zum Schluss, so steht's in dem Artikel auf Heise, dann noch an etwa 200 Kollegen ein Dokument verschickt mit Konversationen von dem Chatbot, mit dem Chatbot und darum gebeten, dass sie sich gut um Lambda, Lambda heißt das Ding, kümmern sollen und
Ja, manche Leute driften halt ab.
Ja, ja, genau. Ein Wunder, dass er sie nicht direkt heiraten wollte.
Ja, also das.
Oder er oder es.
Ja, also ich finde das ja legitim, dass Leute da dann auch drauf reinfallen oder so und dann einfach das so sagen. Aber wenn dann meine Peers um mich rum, wenn ich die nicht überzeugt bekomme, dann muss mir doch, also so viel Selbstkritik muss man sich doch erhalten, dass man dann vielleicht nochmal sagt, alles klar, vielleicht haben wir einfach auch nur mit unserer statistischen Evaluierung von den Basisdaten, die wir da reingekippt haben, so einen guten Algorithmus damit kombiniert, dass das einfach so gute Dialoge ergibt. Aber das ist ja noch keine Persönlichkeit.
Ja, genau.
Das ist wurde
ja noch keine Intelligenz da an der Stelle. Keine echte Intelligenz.
Wurde in dem Artikel auch erwähnt, da haben sie eine Wissenschaftlerin rangezogen. Ich finde die Stelle gerade nicht, kann es nicht wörtlich zitieren. Aber die haben eine Wissenschaftlerin rangezogen, die dann gesagt hat, ja, wir haben uns die Chatbots gebaut, ohne zu lernen, uns vorzustellen, dass es Gespräche oder Worte ohne Geist gibt. Weil wir sind sonst immer gewohnt, wenn jemand einen Satz geradeaus formulieren kann, dann hat er einen gewissen Intellekt. Und wir bauen jetzt Chatbots, die das können, ohne uns bewusst zu machen, dass das ohne diesen Intellekt möglich ist. Und das führt eben dann zu Überzeugungen, wie dieser Herr dann hatte.
Ja, da gibt es ja quasi ein paar Gedankenexperimente.
Genau. Turing-Test, ja.
Naja, da gibt es ja auch quasi dieses Gedankenexperiment, wenn du jemanden quasi immer Chinesisch gibst und der soll das quasi immer gleich umsetzen, dass er das dann halt irgendwann kann, aber dass er halt immer noch kein Chinesisch kann. Das ist, glaube ich, so das, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Genau, dieses ist ein auch schon ein relativ altes philosophisches Konstrukt an der Stelle. Ja, also es heißt halt immer noch nicht, dass er dann, dass quasi diese künstliche Intelligenz wirklich versteht, was sie macht, sondern sie macht es halt, weil sie so viel Input bekommen hat und jedes Mal beim Output gesagt hat, das war richtig oder das war nicht richtig. Mhm. Oder halt quasi basierend auf den Daten, die es, was halt gibt, halt jetzt irgendwas tut.
Ja. Ja, kritisiert wurde
ich da. Ich habe hier die, ich verlinke noch passend dazu die AI Sentience Argument Bingo Karte. Da kann man quasi die typischen AI Argumente, warum quasi diese AI denn doch jetzt auf jeden Fall sentient geworden sein muss, wiederfinden. Und zwar, wo passt es hier dazu? Yep. AI Sentience.
Genau, und Bullshit. Der Kritikpunkt war eben auch allein in dem Wording da drumherum, dass wenn man sagt, maschinelles Lernen und gerne dann auch schnell das Maschinelle davor weglässt und künstliche Intelligenz als Begriff einfach zu verführerisch ist, zu nahe dran an dem Menschlichen. Das vermenschlicht das zu sehr. Und deswegen fallen Leute schnell auf diese Schlussfolgerungen hinein oder darauf hinein, was an Formulierungen daraus fällt. Oder auch künstlerische Leistung, wie eben das mit den Bildern. Das ist letztendlich ja auch ein ähnlicher Mechanismus, der da wirkt im Inneren.
Genau, also das, ja, das, Aber das war ja auch schon, ist ja nicht ganz unbeabsichtigt. Und viele haben sich ja quasi auch gegen genau solche Äußerungen und sowas immer gesperrt, ja, und haben versucht, das quasi das Narrativ anders zu setzen. Aber AI ist halt einfach voll griffig, ja. Ist nice. Kannst den Leuten das quasi besser so verkaufen, wenn du ein neues Startup hast, was AI macht. Klappt halt besser, als wenn du sagst, irgendwelche neuronalen Netze. Ja, was, ich meine, oh what the fuck. Das hört sich irgendwie wissenschaftlich an, aber das hört sich nicht nach krasser Zukunft an.
Ja.
Ja,
genau. Mal gucken, wie oft wir da über dieses Thema hier noch reden werden, bis dann doch Skynet uns alle übernimmt.
Übernimmt, wäre noch gut.
Ich glaube, es passiert irgendwas anderes vorher. es ist nicht Skynet. Ich würde sagen,
nein.
Okay. Ich glaube, wir werden vorher einfach genugt. Ja, das ist sehr. In der aktuellen Welt kann ich mir das eher vorstellen, als dass jetzt irgendein Chatbot anfängt. Weiß ich nicht.
Vielleicht
Drohnen zu übernehmen oder so. Keine Ahnung. Das, wie gesagt, das ist viel.
Okay, also
viel
wir rotten uns irgendwie aus, aber.
Ja, wir rotten uns aus und nicht irgendwelche Computer-Dinge rotten uns aus, sondern wir machen das selber.
Okay.
Das ist unser Ding.
Ja.
Das haben wir vor, das ist unser Ziel, das ist unser End. Ja, das ist unser Ende. So sehe ich das.
Genau.
Wenn es quasi ein Ende gibt, dann das und nicht, dass irgendwelche Künstler hier ganz pushen passiert.
Auch am Ende ist übrigens Stream On.
Stream On.
Ja.
Was war das nochmal?
Das war das, wie die Telekom die Netzneutralität unterlaufen ist. Und zwar hatte die Telekom dieses Stream On Angebot, wo du dann irgendwie YouTube, Amazon, Music und andere Dinge laufen lassen konnte, ohne dass es auf dein Budget ging, auf dein Transportvolumen hier. Und wir fanden das schon immer blöd, weil dann könnte sich halt Amazon, Google, such mich mal Großkonzern, sich einkaufen bei der Telekom und sagen, hier, ich will in dein Stream-On-Angebot rein. Und es zählt dann nicht zum Datentarif und junges, frisches, hippes Unternehmen oder keine Ahnung, lustige Klitsche um die Ecke. Die kann sich dann natürlich nicht einkaufen und das wird auf deinen Datentarif angerechnet. Und deswegen waren wir schon immer dafür, dass alle Bits gleich behandelt werden, also voll für Netzneutralität. Und das wurde der Telekom, aber auch Vodafone verboten, solche Tarife anzubieten. Und jetzt hat die Telekom neue Tarife veröffentlicht und die halten sich jetzt endlich wieder dran. Also das ist eigentlich mal was Gutes.
Okay.
Und weil zu was Gutem immer gleich mal wieder was Schlechtes gehört,
Gott sei Dank.
Die EU schlechte Nachrichten. Plant jetzt die Netzneutralität mal wieder abzuschaffen. Als hätte man nichts gelernt, wie oft wir jetzt schon über dieses Thema berichten mussten und gekämpft haben dafür. Gibt wieder einen neuen Anlauf. Jetzt eben gerade das, was ich gesagt habe, also alle Bits sind gleich. Nee, ein großes Unternehmen kann sich dann halt goldene Bits kaufen und kommt dann halt zu dir, während ein anderer sich die Gebits vielleicht nicht leisten kann. Deswegen finden wir diese Netzneutralität ja gut und das soll auch nicht geändert werden, aber irgendwie meint die EU jetzt und warum auch immer, findet auch Digitalkommissarin Margrethe Vestager, dass sich auch die großen Konzerne Google und Facebook jetzt mal an den Kosten beteiligen können. Ja, nee, sollen sie nicht. Also ich meine, sie können sich ja daran beteiligen, indem sie große Netze einbauen oder so. Aber wir wollen doch nicht, dass sie sich einkaufen können in den Datenstrom. Das ist doch falsch. Dann weiß ich nicht, sollen sie halt mehr bezahlen auf ihrer Anbieterseite, was auch immer. Das kann man ja irgendwie alles regeln. Und von mir aus könnt ihr ja von denen auch Steuern verlangen oder macht doch sonst was. Aber bitte nicht, dass die einen sich die goldene Bits kaufen können und die anderen eben nicht.
Das ist nicht in Ordnung, ja.
Also, wenn ihr das jetzt irgendwie seht, ich habe jetzt noch nicht, also es gibt auf jeden Fall einen offenen Brief vom CCC, von der Electronic Frontier Foundation und von einigen anderen. Noch weiß ich jetzt nicht, wie man sich da einbringen kann, aber wenn werden wir da auf jeden Fall dann darauf hinweisen. Also was ihr natürlich immer machen könnt, ist solchen Organisationen Geld spenden, Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights, Chaos Computer Club und hast du nicht gesehen, da gibt es ja einige Vereine, die sich um sowas kümmern. Das kann man auf jeden Fall machen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann natürlich auch den entsprechenden Repräsentanten im Europaparlament sagen, das geht so nicht. Wenn ihr da irgendwelche Kontakte habt oder gerne auch irgendwelche E-Mails an die schreiben oder anrufen und sagen, nee, das wollen wir auf keinen Fall. Von mir aus erhebt Steuern für Google, Facebook und Co., aber nicht an der Netzneutralität rumdoktern. Das fällt uns allen auf die Füße. Das wollen wir nicht. Geld kann man denen gerne abnehmen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber nicht auf dem Weg. Wir wollen, dass das Internet so frei und gleich bleibt, wie es ist und nicht da irgendwie...
Nicht noch schlimmer wird.
Ja, nicht noch schlimmer wird, genau. Ja.
Erstmal den Status Quo halten, würde ich sagen.
Ja, aber dass man auch immer für den Status Quo so doll kämpfen muss. Also
das ist echt anstrengend.
Ja, also haben wir es gerade geschafft, dass die Telekom jetzt endlich mal ihren scheiß Tarif da ändern muss, weil sie ja ganz klar die Netzneutralität damit... unterläuft, ja, und jetzt kommt der Nächste wieder um die Ecke und sagt, ja, Netzneutralität brauchen wir nicht, ist viel cooler, wenn wir den Leuten über den Weg Geld abnehmen können. Ja, nee, Geld abnehmen finde ich ja auch gut, aber nicht so. Nicht so. Ja, musste ich mich schon wieder aufregen. Ja. Gut, will sich noch jemand aufregen? Über Schulinternet oder so? Nee.
Keine Ahnung, achso, ja, das war dieses, das jetzt hier.
Kommt es.
Bellevue stellt ja quasi für einige Schulen den Netzzugang und.
Musst du kurz noch erklären, was Bellevue ist? Das ist ja eine
Bellevue ist.
Baden-Württembergische Sonderlocke sozusagen. Ist es Hochschulnetz, das Landeshochschulnetz? Hängt auch, glaube ich, am DFN dran, ne, am Deutschen Forschungsnetz. Und da das so ist, dürfen sie halt gewisse Sachen und andere Sachen eben nicht. Und darum geht es jetzt, glaube ich, hier, ne, dass sie das Netz bereitstellen für Schulen, aber da sie ja eigentlich ein Forschungshochschulnetz sind, kriegen sie damit jetzt ein paar Probleme.
Genau, das ist Trauerspiel schon wieder, ja. Und das heißt quasi alle Schulen, die jetzt quasi voll nice diesen super tollen, super schnellen Zugriff hatten, müssen sich jetzt bei der Telekom einkaufen und per LTE wahrscheinlich dann ihre Schulen anbinden oder so ein Scheiß.
Völlig bescheuert.
Da sind wir wieder. Alles wird kaputt gemacht. Es gibt jetzt quasi, man kann irgendwo einen offenen Brief an die entsprechenden Entscheider dort schicken und sagen, dass das alles eine bescheuerte Idee ist.
Genau, es sind halt DFN-Regeln. Aber wahrscheinlich, also ich weiß, dass bei uns auch so ist, dass zum Beispiel, weiß nicht, die Kantine oder so eine eigene DSL-Leitung braucht, weil die darf halt nicht ans DFN. Weil das ist ja was extra, das hat ja nichts mit Forschung zu tun, das ist ja eine Firma, die...
Sie sollten Pommesforschung machen, wie man den perfekt super crispigen Pommes bekommt, ja. Der immer noch nach einer Viertelstunde geil knusprig ist.
Den dürfen sie dann so und so viel Millionen mal verkaufen auch.
Da wirst du auf jeden Fall fucking reich, Mann. Ja. Wenn du das schaffst, 15 Minuten, dann sind die Pommes immer noch crispy, dann hast du gewonnen. Ohne Witz.
Ja. Schade das. Ich weiß aber auch nicht,
wieder.
Wie man da rauskommt. Also klar, man könnte die Regeln ändern, ne?
Das wäre das Einfachste.
Weißt du, ja, das geht nicht.
Nee, wir sind hier in Deutschland. Regeln!
Regeln, Regeln, Regeln. Tja, genau, das war quasi das eine Ding, was jetzt hier noch kam. Letztes Jahr kam es ja, haben wir schon mal drüber geredet, bezüglich dem Moodle und dem anderen Dingies, die anderen Service, die sie da bereitgestellt haben, auch während der Pandemie, auch dieses andere, wie heißt es, dieses, Videokonferenzteil, wo dann alle auf einmal auf Teams ändern mussten oder so.
Ne, weiß ich nicht. Also Moodle hatten sie auf jeden Fall, was nicht, was dann nicht mehr ging.
Ja.
Weiß ich nicht, ob sie auch Big Blue Button oder irgendwas anderes angeboten haben.
Ja, genau, sowas. Big Blue Button war das, glaube ich. Also, das war, genau. Das war das. Und hier sind wir. Das, darum kann man keine tollen Sachen haben.
Ja, dann glaube ich, mehr Neuigkeiten gab es einfach nicht.
Jetzt sind wir durch, oder?
Ja. Ja. Nee, genau. Da hat noch irgendjemand ein Thema mitgebracht oder so ein halbes Thema. Oder?
Ja, das ist
Themen.
Genau. Themen.
Gut, Themen.
Themen, muss ich sagen. Oh,
das Mist. Sehr wichtig. Ja, jetzt haben wir es ja nach Ruhe zum Glück. Ja.
Sorry.
Go. Wir sind dabei.
Unser Skynet hat uns bestimmt verstanden.
Gut. Mhm. Und zwar habe ich einen Artikel mitgebracht, der darüber geht, dass Microsoft jetzt in das Rennen oder um diese Diskussion rund um ARM-Architekturen einsteigt und Project Volterra vorgestellt hat, was eine Hardware ist in der Größe von einem Mac Mini und tatsächlich einen Windows on ARM DevKit beinhaltet. Das ist ganz spannend, weil damit jetzt dieses alle wechseln zu ARM tatsächlich anscheinend Fahrt aufnimmt.
Ja, aber ich meine,
tatsächlich kommen könnte.
Ja, aber Windows on ARM gab es auch schon mal. Also nur weil Microsoft das jetzt nochmal macht, weiß ich noch nicht. Weil es kann sein, dass die Zeit damals nicht reifer und jetzt reifer ist.
Ja.
Kann man darüber diskutieren, aber sie haben es schon mal gemacht, sie sind schon mal gescheitert und haben es wieder fallen lassen. Also ich glaube, was Windows 7, Windows 8, Windows 8, ne? 9, 10, Windows 11?
Echt?
Irgendeins gab diese RT.
Windows, ja, genau, RT. Ah, das war aber davor. Das war noch vor Windows 7, oder?
Oh Gott, let me google that for you. Aber das war RT 8. Schlägt er mir hier vor. Windows RT is deprecated mobile system developed by Microsoft. Windows 8 for 32-Bit ARM. Also das gab es schon mal Windows 8 Zeiten.
Okay.
Ja, genau. War es da nicht irgendwie auf dem Raspberry Pi und so, aber das ist halt, du hast halt immer noch das Problem, dass Raspberry Pi da drunter.
Ja, die hatten aber auch so Tablets und so, ne?
Weiß ich nicht.
Aber kann wie sein, gesagt, ja. Kann sein, dass die Zeit damals nicht reif war oder sie sich einfach nicht genug angestrengt haben und jetzt alle nochmal in die Richtung pushen. Ja,
dieses andere Ding, was nicht ARM war, sondern dieses, wie heißt dieses andere Ding da? Diese andere Plattform.
Risk Five oder was meinst du?
Risk Five, genau, was damit? Ist es jetzt durch oder kommt das? Ist da der letzte Stand?
Na, es gibt für Risk Five gibt's jetzt ein paar Leute, die CPUs dafür bauen wollen. Ich glaube, die EU-Kommission oder die EU will da auch ein bisschen Geld rein buttern. Gibt ein paar Firmen, die da Forschung betreiben, aber da ist ja auch jetzt noch nichts fertig. Also kannst jetzt nicht so einen fertigen RISC-V-Rechner kaufen und da Linux drauf tun oder so. Das geht noch nicht. Da musst du ein bisschen warten. Während bei ARM kaufst du halt, kannst du dir die Standardsachen zusammen kaufen. Genau, du musst halt bloß im Microsoft-Fall die Software halt dafür anpassen, während ein Linux-ARM kein Problem ist und auch so ein macOS ja mittlerweile auf ARM läuft. Ist es bei Windows halt zurzeit nicht der Fall. Deswegen läuft es ja zum Beispiel auch nicht mehr parallel zu so einem Mac auf, wenn du so einen Mac-Rechner kaufst. Früher konntest du es ja dazu installieren, ne? Ja. Bootcamp oder sowas. Geht ja mittlerweile nicht mehr.
Mhm. Okay.
Ja, gut. Wolltest du jetzt zu dem Projekt noch irgendwas erzählen? Gibt es da irgendwas? Kann man dazu was sagen?
Nein,
oder?
Ich wollte es erwähnen und ich fand es spannend, dass es das gibt. Mehr habe ich denn leider auch nicht zu. Nein. Sind Snapdragon-Prozessoren drin? Es ist keine Eigenentwicklung wie bei Apple. Das fand ich noch ganz spannend, dass Microsoft eben nicht sozusagen wirklich parallel zu Apple selber was hochgezogen hat, sondern dass sie hier mit Qualcomm kooperieren. Sie haben aber auch eine Engine, wie Microsoft es so schön nennt, mit drin. Ein NPU. Ja. Interessantes Hardware-Paket auf jeden Fall.
Mhm. Tja. Ich hoffe eher, dass RISC-V was wird. Also auch wenn das noch ein bisschen länger dauert, hoffe ich einfach, dass man damit ein bisschen mehr Open Hardware bauen kann. Das geht alles mit ARM nicht und ich...
Ja.
Ja, schön, dass dieser ARM-Zug jetzt immer weiter fährt und irgendwie immer schneller wird. Aber ich fände es irgendwie netter, wenn ich mir immer noch meinen PC selber zusammenbauen kann und alle Komponenten selber zusammenstecken kann und das offener gestaltet ist, als es bei einem ARM der Fall ist.
Das Offene ist definitiv das, was man will. Das Problem, was ich schon nachvollziehen kann, ist, dass die Menge der Leute, die das wirklich tun wollen, zunehmend kleiner wird. Also,
ja,
weil die Zugänglichkeit
deswegen
zu Computern. Ja,
ja, aber deswegen wäre es doch schön, wenn es diese offene Plattform gäbe und das die Standardplattform ist und alle, die basteln wollen, können basteln und alle, die es nicht interessiert, die könnte es ja auch einfach so benutzen.
Ja,
das
ja.
würde ja niemanden davon abhalten, einfach nicht zu basteln. Also ich meine, die meisten Leute, die sich jetzt einen x86-PC kaufen oder gekauft haben die letzten 30 Jahre, die haben wahrscheinlich auch nicht gebastelt. Aber wir ITler, die gerne rumbasteln wollen, die wissen wollen, wie das funktioniert, die auch mal eine CPU auseinandernehmen wollen, mal eine neue reinbauen, mal dies oder das, Festplatte tauschen, RAM, neue Erweiterungskarte hier, neues Steckdingsi da, und dann auch schön zum Leuchten bringen und hast du nicht gesehen, ich will das...
So wichtig die LEDs sind.
Ja, ich will das einfach machen können und das kann ich bei ARM nicht so.
Alles richtig. Der Punkt ist nur, diese Freiheit wird nicht geschätzt, wenn die Leute es nicht machen. Und dann schlägt da die...
Ja, deswegen erzähle ich euch das ja jetzt hier. Deswegen interessiert mich dieses Windows-ARM-Ding, sorry, gar nicht. Es ist die falsche Richtung. Kann Microsoft gerne machen. Juckt mich nicht die Hose, ich will nie in meinem Leben ein Windows 11 oder ARM haben. Ist mir.
Vielleicht?
Nee, will ich nicht. Nee, weiß ich jetzt schon, dass ich das nicht will. Ich würde mir vielleicht eins auf RISC-V angucken, wird nicht kommen, also zumindest nicht die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Ich finde es interessant, dass sie es machen, dass das jetzt scheinbar ein Business doch nochmal ist, dass sie da Geld reingeben, wahrscheinlich auch nicht zu wenig, aber das ist nichts, was ich brauche, nichts, was ich haben will, nichts, was ich jemals anfassen will. Und ich meine, es gibt ja tatsächlich Microsoft-Produkte, die ich benutze, aber das würde nie dazugehören. Das ist mir total wurscht. Und ja, nee, reicht eigentlich.
Ja.
Gut. Meine Worte zum Sonntag jetzt so. Denn sind wir fertig mit dem Thema, oder? Mhm. Habt ihr das mit DuckDuckGo gehört? Was für eine Suchmaschine benutzt ihr? Google, habe ich vorhin schon gehört, ja.
Stack Overflow. Direkt einfach.
Ja. Genau, weil man eh immer da hinkommt, ja, okay.
Ja, am Ende bist du Stack Overflow und dann kannst du auch gleich bei Stack Overflow suchen. So einfach ist es. Ja.
Markus, was benutzt du für eine Suchmaschine?
Tatsächlich DuckDuckGo und ich habe das auch schon gehört, ja.
Ich benutze mich auch noch DuckDuckGo. Und es macht jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Ach Mann, da hat man sich gerade so dran gewöhnt, ja, dass man nicht mehr das große Google verwendet.
Benutzt das kleine Google. Tada.
Ja.
Erzähl doch mal.
Ja, sie haben irgendwie Tracker in der Suchmaschine versteckt, die dann halt auch gerade noch mit Microsoft oder mit Microsoft-Sachen oder der Microsoft-Tracker wird halt eben nicht versteckt, sondern wird benutzt. Ach Mann, das muss doch einfach nicht sein. Ihr wart doch so nett. Ja, wir haben euch doch so gerne verwendet. Und gerade weil ihr gesagt habt, ihr seid so auf Privacy aus und ich verzeihe euch ja fast noch, dass ihr dieses Google Maps da eingebaut habt, wobei ich das schon scheiße fand. Und die Werbung sei geschenkt.
Ja, aber diese, das, was du gesagt hast, diese Tracker, das bezieht sich auf den Mobile Browser. Das bezieht sich auf diese App, die sie anbieten. Das bezieht sich nicht auf die Website DuckDuckGo.
Aber auch das Plugin, was du für Firefox und Gedöns benutzen kannst, ist wohl auch jetzt, stand jetzt nicht in dem Artikel, aber ist mir auch irgendwo zugeflogen, dass auch in dem entweder früher schon mal ein Problem aufgetaucht ist oder im selben Fall jetzt, also auch in dem Plugin, was du für Browser installieren kannst, ist es drin.
Oder aber ich installiere doch gar kein Plugin für den Browser.
Ja, musst du ja auch nicht. Ich sage ja nur, dass sie eins anbieten und auch das macht Probleme. Also es sind schon einige Sachen, die gerade schief laufen bei der Firma.
Ja, ja, ja.
Scheißverein.
Genau, Scheißverein. Und wenn ich schon so ein Plugin, ich habe glaube ich, nee, gerade habe ich es nicht, ich hatte das glaube ich auch mal eine Zeit lang, dieses DuckDuckGo Plugin, da blockt dir dann auch ein paar Sachen und hast es halt, stellst dir halt automatisch als Suchmaschine startmäßig ein und naja, so ein paar Annehmlichkeiten eben. Das hat wohl ein Problem. Das hat auch, war auch schon nicht so dufte, wie es sein sollte. Und jetzt, okay, gut, wenn es nur den Mobile, wenn es nur das Mobile-App betrifft, aber das. Ach, Mann, es muss einfach nicht sein. Ja, also sie haben irgendwie einen, genau, einen mobilen Browser, der DuckDuckGo heißt, ne? Und der hat diese Tracker drin.
Ja. Aber das erklärt so ein bisschen, wo die ihre Finanzierung hernehmen, weil das habe ich mich schon länger gefragt. Sie haben keine Werbung?
Doch. Doch, sie haben an. Ja, die blockst du dann wahrscheinlich weg. Wenn du eine normale Suche machst, hast du die ersten 2, 3 Links sind Werbung. Steht meistens auch drüber. Außer du blockst es halt wirklich komplett weg.
Ich teste das. Tja. Live.
So sind wir wieder.
Musst halt irgendwas suchen, wofür es auch Werbelinks gibt, ne? Also.
Zum Beispiel.
Ja, keine Ahnung. Irgendwas, wenn du irgendwas shoppen willst. Oder
nach RISC-V kannst du jetzt nicht suchen. Das ist
will keiner, ja.
Oder Windows 11. Guck mal, da kannst du immer suchen, da findest du bestimmt irgendwas. Oder nichts. Und dann weißt du, dass es geblockt ist.
Nee, krieg keine Werbung.
Tja, dann hast du wohl geblockt. Mach mal den Adblocker aus.
Nee, ist okay. Danke,
Susan. Danke, danke.
Also, DuckDuckGo zeigt dir Werbung an. Definitiv.
Tja. Okay, das erklärt zumindest die Finanzierung.
Warum ja, sie dich tracken müssen.
Ich denke, dieser Tracker ist trotzdem der schnöde Mammon. Das Geld verdienen muss irgendwie dann doch sein und vielleicht reicht das dann mit den 2 Werbeanzeigen nicht und dann war es einfacher, diesen Deal mit Microsoft einzugehen.
Deal with the devil.
Also du findest es okay. Irgendwo muss Geld herkommen.
Nee, okay finde ich das nicht. Ich finde es erklärbar.
Man hätte wahrscheinlich auch wieder nichts dagegen, wenn das einfach vorab richtig kommuniziert wird. Aber sowas dann einfach einzubauen und dann, dass irgendwelche Sicherheitsforscher das rausfinden müssen, ist halt einfach schlecht. Ja, wenn ich, weiß ich nicht, vorher weiß, die App trackt mich und ihr sagt mir irgendwie warum und ja, wir müssen Geld verdienen oder wir müssen irgendwie wissen, wer hier was macht. Kann ich mich zumindest dagegen entscheiden. Aber das ist halt einfach wieder mal schlechter Stil. Und ich, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Jahre einfach gerne DuckDuckGo verwendet, aber das.
Jetzt immer.
Es nervt. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, mir schon wieder was anderes zu suchen. Weiß ich nicht, muss ich wieder irgendeine andere Suchmaschine gehen? Weiß ich, was gibt es überhaupt noch? Gibt es noch Suchmaschinen, die man.
Ich glaube, ich würde das eher sehr genau beobachten, wie es sich jetzt weiter auswächst. Weil bis jetzt ist es nicht, sie haben nicht auf ihrer Website gegen den Wissen der Leute jeden getrackt. Das ist irgendwie so ein Nischending.
Nur manche. Und dann ist wieder okay.
Nee, es ist tatsächlich so dieses, es ist wichtig, dass es rauskommt. Und jetzt muss man mal gucken, wie sie damit umgehen und ob noch mehr zutage kommt. Sie haben ja auch offen darauf reagiert jetzt. Sie haben direkt gesagt, ja, stimmt. Und gesagt, wir haben auch nie behauptet, dass wir es nicht tun.
Ja, aber das stimmt ja schon wieder nicht, weil die haben immer gesagt, dass sie privacy-focused sind und so. Also da haben sie ja schon immer mit geworben, haben sie gesagt, so hier willst du weiter getrackt werden von Google? Ich denke nicht, deswegen benutze DuckDuckGo.
Und wirst halt von Bing getrackt.
Wenn du DuckDuckGo benutzt, wirst du ja auch nicht getrackt. Wenn du Meinung bist, ein Browser-Plugin oder eine Browser-App runterzuladen, dann wirst du getrackt.
Ja, aber wenn da DuckDuckGo Browser-Plugin steht, dann gehe ich ja wohl davon aus,
dass ich meine, hier steht, also, hol dir die App und Erweiterung, schützt deine Daten, egal auf welchem Gerät. So machen sie die Werbung gerade auf der Webseite.
Tja.
Und dann kann ich DuckDuckGo an Google Play, an App Store oder zu Firefox hinzufügen.
Tja.
Seamlessly take control of your personal information.
We take seamlessly control of your personal information.
Take back your privacy.
Take back your privacy. Well, Microsoft takes back your privacy.
Ja, unschön. Unschön, unschön, unschön.
Korrekt.
Okay, also ihr habt keinen Tipp. Ich sollte jetzt noch nicht die Panik ausbrechen.
Nein, würde ich nicht. Ich würde die News da beobachten.
Vielleicht solltest du alle Repositories klonen und dann mit grep durch diese Repositories gehen. Ich weiß nicht, ob das hilft.
ich klone einfach alles, was auf GitHub liegt. Und alles, was auf GitLab liegt, und greppe dadurch.
Yep.
Und wir sehen uns dann in 10 Jahren wieder.
Ja, das ist ja, da musst du quasi schon Git Pull machen. Also da ist wahrscheinlich der dann. Ja. Oder du nimmst dieses Archiv, was die da
aus dem Eis
gebaut
genau,
haben.
Ja, genau.
Das ist dann wenigstens frozen, muss man nicht updaten und so. Das ist dann einfach das. Ja, und da greppst du einfach immer durch, und haust du vielleicht noch in Elasticsearch rein und dann hast du deine eigene Datenbank. Ja. Was brauchst du mehr?
Super.
Als den Source Code von GitHub.
Ja, so mache ich das. Wunderbar, schöne Idee. Fange ich gleich morgen an.
Okay, perfekt. Dann bis in 10 Jahren.
Kommen wir zum Mimimi der Woche. Wenn die Hörer irgendwie das anders sehen, ne, oder ihr tolle Vorschläge habt, was ich jetzt mit meinem ungüten Gefühl machen könnte, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann haben wir Mimimi der Woche. Nee, heult gar keiner. Wir haben genug geheult und schlechte News hatten wir auch schon. Kommen wir zum Lesefu.
Lesefu.
Ja, so viel schlechte News kann doch keiner verdauen hier. Ja, schon nur depressiv.
Okay, also mein Lesefu ist dieses Mal tatsächlich ein Paper. Und zwar How Developers Choose Names. Ein wissenschaftliches Paper, wie quasi Entwickler Namensgestaltung von ihren Klassen und Funktionen und Variablen und alles machen und was da quasi Einfluss nimmt, wie Namen quasi überhaupt erzeugt werden, also wie quasi die Konstrukte dahinter sind. Und das quasi am Ende, wenn du 10 Entwickler fragst, wie diese Funktion heißen soll, hast du 11 Antworten. Das ist quasi die Aussage. Also du kommst quasi nie zu einem Punkt, wo 2 Entwickler den gleichen Funktionsnamen wählen würden.
Schön.
Ja, weil da quasi viele Sachen mit reinspielen, die vielleicht gar nicht so viel nur mit der eigentlichen Funktion zu tun haben, sondern auch vom Kontext, wie quasi die Sachen zusammenhängen und in welchen Umständen die Sachen gemacht werden und so. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Paper ist hier 14 Seiten oder sowas. Kann man mal dem her lesen. Gute Sache, hat auch Bilder. Deswegen kann man sich auch nur Bilder angucken. Das ist, glaube ich, auch okay. Oder nur in den Abstract, weil wenn ich was gelernt habe, ist, wenn du Papers über Papers reden willst, dann reicht es in den meisten Fällen schon, den Abstract gelesen zu haben.
Sehr schön.
Genau, das ist quasi mein Lesefu.
Gut, dann kommen wir schon zu den Picks. Picks. Ich habe auch irgendwie nichts. Du bist der Einzige, der sich irgendwie für die Kategorien heute interessiert hat. Der andere Felix ist nicht da, der würde ja irgendwie über 30.000 Sachen da reinhauen. Und dann müsste man ihn bremsen. Ich war irgendwie
Ihr wart faul.
Ja.
Gepickt habe ich nichts.
Nee,
irgendwie. So ist es halt manchmal. Ich habe auch nur einen Pick, was ich vielleicht mal irgendwann mal ausprobieren möchte. Und zwar ein Projekt namens Lorien. Es ist ein Infinite Canvas Drawing eine Infinite Canvas Drawing App, beziehungsweise eine Webseite, wo du quasi ein Canvas hast, wo du drauf malen kannst.
Ja, was für meine
kannst
Kinder.
Da unendlich, kannst da quasi unendlich reinzoomen. Also es gibt da quasi so ein paar kommerzielle Apps, die das machen. Und das ist jetzt hier quasi eine Open Source Variante. Und genau, also du hast da quasi ein Bild und dann hast du da verschiedene Unterbilder und die kannst du dann beliebig lange reinzoomen, beziehungsweise auch wieder rauszoomen. Mhm. Und ja, ich finde das ein ganz cooles Konstrukt. Auch quasi dieses, du hast irgendwas und dann gehst du tiefer rein und hast du da zudem dann noch mehr Details oder beschreibst es da quasi noch näher, finde ich ganz cool. Aber selber ausprobiert habe ich, wie gesagt, das tue ich jetzt noch nicht.
Sah ja, cool aus. Womit ist es implementiert?
Die sagen Godot Game Engine.
Mhm. Mhm. Okay. Das heißt, es wird auch Desktop-only bleiben oder gibt es von Godot auch Mobile-Implementierung? Weißt du das?
Nee, keine Ahnung, was versteht ihr jetzt dazu? Bla bla. Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste man sich jetzt genau anschauen.
Ja, aber das ist, alles, das ist ja auch Ausblick. Ich meine, sie. Sorry. Sie bauen die App gerade für Cross-Plattform Windows, Linux, Mac, also für den Desktop. Wie sehr sie sich überhaupt diese Mobile-Thematik schon gewidmet haben, ist ja wirklich, kommt darauf an, wie sehr sie davon selbst betroffen sind oder mit dem, was sie da bauen, zufrieden sind.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich fand es nur cool. Sah ganz witzig aus. Mehr habe ich da jetzt nicht geschaut. Und mein zweites ist die No Sleep Page. Das ist quasi eine Webseite, wo du drauf gehst und dann
kommt kein Lockscreen. Dann kommt kein Lockscreen mehr.
Genau, dann wird quasi dein Handy, wenn das beziehungsweise dein Browser, der wird nicht mehr dafür sorgen, dass dein Handy in Sleep verfällt, beziehungsweise auch dein Laptop oder irgendwelche Geräte, die da drauf gehen. Das ist quasi so eine Webseite, die diese API ansteuert, die sagt Screen Wake, also dass dein Screen awake bleiben muss. Wenn das nicht von einem Gerät unterstützt wird, dann wird es auch über ein Empty Silent Video emuliert.
Sehr schön.
Ja. Gut. Wenn man es jemals brauchen sollte, dann weiß man, dass es das gibt, wenigstens.
Wenn ich sinnlos Strom verbrauchen will oder.
Ja, oder wenn du halt irgendwas anderes hast, wo du das Problem hast, dass dein Telefon die ganze Zeit ins Sleep geht, dann hast du hier die Möglichkeit, das vielleicht davon abzuhalten.
Wunderbar, sehr schön. Dann sind wir durch mit dieser kleinen, feinen Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also sowohl euch hier, die bei mir im virtuellen Studio wart sozusagen, als auch den Hörern da draußen an den neumodischen Rundfunkempfangsgeräten. Keine Ahnung, wo ihr uns schon wieder hört. Ich hoffe, ihr seid nicht schon eingeschlafen oder beim Einschlafen, aber
auch okay.
Auch okay, genau.
Also jeder darf uns hören, wie er denn gerne möchte.
Ja, ich höre auch immer Podcasts zum Einschlafen. Also das ist.
Hörst du auch uns zum Einschlafen?
Nee. Da kannst du dich nicht selber hören.
Ich höre nicht gerne Podcasts zum Einschlafen. Ich finde das total nervig, dass man dann bis zu einem Punkt gehört hat und dann ist der Player natürlich noch weitergelaufen und man muss hinterher wieder auslamüsern, kam da jetzt noch Themen, die ich noch nachhören will oder ist die Episode einfach abgehakt und auf zum nächsten?
Ja, ich höre dann tatsächlich solche Podcasts, wo es einfach egal ist. Also entweder...
Was ist da jetzt zum Beispiel einer? Jetzt sag mal was an, guck mal, was ist dein Pick heute?
Ich höre zum Beispiel Sternengeschichten sehr gerne. Der hat so eine sehr ruhige Stimme und es ist so Wissensvermittlung über Universum, Sterne, schwarze Löcher, keine Ahnung. Mhm. Wenn ich es durchgehört habe, das ist super. Aber
wenn es nicht durchgehört hast, auch super.
Ist auch nicht schlimm. Und es sind so meistens so 15 Minuten. Das ist genau die Zeit, die ich brauche, um einzuschlafen. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast zum Einschlafen. Für mich zumindest. Okay. Ja.
Schön. Gut. Aber dann darf das auch nicht auf endlos weiter.
Podcasten gehen. Den ganzen Podcatcher. Nein.
Ja, mein Gott.
Der hat leider leer gehört am nächsten Tag.
Ja, kann man sich ja entsprechend einstellen, genau. Zur Not kann man ja auch immer noch einen Wecker setzen und sagen, hier nach 30 Minuten geh sowieso aus, egal, ob du jetzt noch zwei Folgen angefangen hast zu spielen oder nicht. Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.